Einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße alle Bürger, Gäste und Stadtverordnete zu unserer heutigen Stadtverordnetenversammlung, die ich hiermit eröffnen möchte. Ich stelle die Ordnungsmäßigkeit der Ladung fest. Wir sind in der Anwesenheit soweit vollzählig und beschlussfähig und würde nun zur Feststellung der Tagesordnung kommen. Hätte hier zwei Vorschläge. Der erste wäre, die erste Beschlussvorlage nach hinten zu schieben, aufgrund, dass einige Abgeordnete noch nicht anwesend sind, um diese Beschlussfähigkeit bzw. den Beschluss dort gemeinsam zu befinden. Und des Weiteren hatten wir einen Nachtragstagesordnungspunkt. Diesen würde ich dann tatsächlich an die erste Stelle setzen. Gibt es dagegen Einwendungen? Herr Wulpius, bitte.
Ja, schönen guten Abend, vielen Dank. Keine Einwendung im eigentlichen Sinne, sondern eine Frage. Wir sind ja eingeladen worden mit einer Tagesordnung. Jetzt ist ein Tagesordnungspunkt dazugekommen, Sie haben es gerade erwähnt. Bräuchte es hier nicht laut Geschäftsordnung die Feststellung der entsprechenden Zeit und ein Votum, dass wir uns mit diesem Tagesordnungspunkt heute hier befassen wollen, weil er ja nicht fristgerecht eingeladen war?
Deswegen würden wir dann nochmal gesondert über die Tagesordnung als solches, wie ich sie gerade aufgezählt habe, abstimmen wollen, um genau diesem entgegenzuwirken, bzw. das zu unterstreichen. Und der Nachtragstagesordnungspunkt kam am Montag und ist, ich sage jetzt mal salopp, eine halbe Tischvorlage, keine akute in dem Fall, so dass sie heute erst gekommen. Gibt es weitere Anmerkungen? Herr Weidler, bitte.
Wenn wir den einen Tagesordnungspunkt nach hinten, also ganz ans Ende verschieben, würde ich das natürlich unheimlich ungünstig finden, wenn Frau Tippe so lange warten müsste. Frau Dr. Tippe hatte sich ja quasi schon mal dazu geäußert. Also ich würde es ihr natürlich freien zu warten, wenn sie möchte. Ansonsten würden wir, also ich persönlich, würde ihr das Ergebnis tatsächlich dann auch nochmal an der Stelle persönlich mitteilen, wie es dann quasi gelaufen ist. Also gerne können Sie warten, unbedingt, aber Sie müssen nicht.
Wenn es keine weiteren Anmerkungen gibt, würde ich dann gerne über die geänderte neue Tagesordnung abstimmen wollen. Wer dieser zustimmt, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Sechzehn Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Eine Enthaltung. Damit gilt die Tagesordnung als angenommen. Wir kommen zum nächsten Punkt. Entscheidung über Einwendung zur Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung vom 28.11.2023. Gibt es dazu Anmerkungen? Ich sehe nicht. Dann gilt diese Niederschrift als angenommen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Bericht des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung. Ich habe nichts und übergebe das Wort an den Bürgermeister. Bitte schön.
Vielen Dank. Schönen guten Abend an alle Anwesende. Der Bericht des Bürgermeisters wird wieder als Anlage zum Protokoll beigefügt werden. Da wird auch ein bisschen mehr drin stehen, als ich jetzt hier vorlesen werde bzw. daraus berichten werde, weil es sonst einfach zu umfangreich ist und so ein bisschen den zeitlichen Rahmen sprengt. Aber ich hoffe, dass ich die wichtigsten Sachen dann auch für unsere Gäste hier mit übermittle, sodass dann jeder informiert ist. So, es gab zwei Anfragen aus Fraktionen, einmal von der CDU-FDP, vom Fraktionsvorsitzenden Marc Scheiner zum Thema MAWV. Und es gab eine Anfrage von der Fraktion Die Linke, von Katrin Rudolph, Fraktionsvorsitzende. Das würde ich dann tatsächlich in der Einwohner-Fragestunde behandeln. So, zum Bericht als solches. Termine. 23.02., das war letzte Woche Freitag, war die Vernissage. Bald ist der Frühlingstag. Das war die Eröffnung am letzten Freitag. Das sind Bilder, die hier im Rathaus aufgehangen worden sind, die man bis Juli bewundern kann. Nochmal herzlichen Dank an unsere Mitarbeiterin Frau Lützelberger, die das alles mit den Künstlern organisiert hat. Also wir sind immer wieder zentraler Ausstellungspunkt und das können wir nur begrüßen. Am 1. März, das ist am kommenden Freitag um 12 Uhr, findet die Eröffnung des Calisthenics Park 2 statt. Da möchte ich mich auch bei allen Beteiligten hier in der Stadt bedanken, insbesondere bei der Bauverwaltung und den Kollegen des Bauhofs, die da tatkräftig mit zugepackt haben. Unter anderem auch Herr Franke, der an den Planungen beteiligt war, also wie diese Sportgeräte auszusehen haben und wo sie denn stehen müssen. Wir sind ganz am Rande in Brandenburg wahrscheinlich die einzigste Kommune, die zwei solche Parks hat. Am 7. März findet die öffentliche Podiumsdiskussion zum Dahme-Nordufer im Rathaus statt. Öffentlich heißt, man kann sich da anmelden, man kann da teilnehmen, bis der Saal voll ist. Also wenn voll ist, ist voll, dann können wir nicht weiter reinlassen, da passen eine Menge rein. Es sind ja 200, 250 Plätze und insofern rechtzeitiges Anmelden ist gut. 8. März haben wir eine Frauentagsfeierstunde im Rathaus. Da gibt es ein Gläschen Sekt und einen Pfannkuchen und Mark Voice, ein Performance-Künstler, trifft auf. Alle Frauen sind herzlich eingeladen. Am 10.3. findet Frauen, die sich trauen, statt. Das ist ja ein Format, was die ehemalige Abgeordnete Frau Klang-Neuendorf mal entwickelt hat. Und es wird jetzt weitergeführt. Ist am 10., das ist ein Sonntag um 13 Uhr im Volkshaus. Und es wird über den Jugendbeirat unter anderem organisiert. Der Eintritt ist frei. Am 19.3. ist die nächste Bürgermeister-Sprechstunde, die noch in meinem Büro stattfinden wird. Im Sommer sind wir wieder draußen auf dem Marktplatz, wenn es ein bisschen wärmer ist. Das heißt, es ist eine Frühsprechstunde. Ab 7.30 Uhr bin ich dann für jeden ansprechbar bis in der Zeit bis 9 Uhr. Wird übrigens recht gut angenommen. Die letzte Sprechstunde hatte ich, glaube ich, 5 oder 6 Leute gehabt, die dann auch ordentlich gewartet haben und ihre Fragen gestellt haben. Unter anderem ging es auch um die Aufstellung eines zusätzlichen Lichtmastes am Delfinspielplatz. Nur mal so am Rande. Am 21.3. um 14 bis 16.30 Uhr finden die 14 Uhr und 16.30 Uhr finden Veranstaltungen zur Kinder- und Jugendbeteiligung statt. Es fehlen noch Anmeldungen von einer Fraktion. Ich sage jetzt nicht den Namen. Bitte einfach nochmal gucken, die Einladung, ob sich da jeder angemeldet hat. Das ist sehr wichtig. Kinder- und Jugendbeteiligung müssen wir machen. Sind wir gesetzlich verpflichtet dazu. Bitte die Anmeldung abgeben, dass wir da eine hohe Beteiligung haben. Am 30.3. findet um 18 Uhr am Ostersamstag das Osterfeuer statt, was durch die Fraktion der CDU auf der Wiese am Hasenwäldchen mit Liveband organisiert hat. Alle sind herzlich eingeladen. Am 19.4. findet die Wildauer Kleeblattwanderung ab 18 Uhr statt. Das ist unter anderem geführt durch die TH Wildau und durch den Tourismusverband. Zum Thema Wandern nur so viel. Es gibt ja den Paul-Gerhardt-Wanderweg und der steht momentan zur Wahl des schönsten Wanderwegs in Deutschland. Das ist der einzigste in Ostdeutschland, der da zur Wahl angeboten wird. Deswegen sollten sich da alle zur Abstimmung mit melden. Dazu gibt es weitere Informationen. Das wird beworben im Laufe der Woche. Noch ein Hinweis, die letzte SVV findet am 23.04. statt. Das hat man ein bisschen vorgezogen. Das war ja ursprünglich der 30.04. Das haben wir aufgrund des Maibaumtragens, was stattfindet, vorgezogen, dass auch die Abgeordneten und alle, die so beteiligt sind, an dieser SVV eben auch teilnehmen können oder dann nicht zur SVV müssen und zum Maibaumtragen nicht gehen können. Wir planen die Verabschiedung der bisherigen Abgeordneten. Da gibt es separate Einladungen und es wird auch eine Begrüßung der neuen Abgeordneten geben. Den Termin haben wir schon. Die können wir natürlich erst nach dem 9. Juni aussprechen, wenn die Wahlen stattgefunden haben. Am 30.04. dann nochmal das Wildauer Familienfest Maibaum tragen. Große Unterstützung durch Radio SKW. Das ist das Familienfest, was ab 15 Uhr auf dem Marktplatz unten stattfindet, bis 22 Uhr. Wir nennen es ganz absichtlich nicht Walpurgisnacht oder ähnliches, sondern oder Tanz in den Mai. Und wir machen es auch nur bis 22 Uhr, um jetzt nicht Gäste aus der Hauptstadt hier anzuziehen und dann wieder über die Nacht irgendwelchen Stress und Unrat zu haben. Da versuchen wir das wirklich ein bisschen familiärer einzugrenzen. Der Maibaumumzug beginnt um 18 Uhr. Weitere Themen. Wir haben neuerdings einen Audioguide seit dem 1.2. über die Schwarzkopfsiedlung. Und wir sind die einzigste Stadt weit und breit, die sowas hat. Das wurde mit dem Netzwerk Industriekultur zusammen entwickelt und man kann sich in 10 Kapiteln eine ganz individuelle kleine Stadtführung zusammenstellen. Dazu muss man eine App herunterladen und dann gibt man dort Wildau ein. Und auf unserer Startseite ist auch ein QR-Code hinterlegt. Da kann man das dann mit dem Handy ganz einfach machen. Es soll auch noch Flyer, Plakate, Aufkleber dazu geben. Und auf der Website wird es auch noch mit Direktlinks verlinkt, sodass man die einzelnen Kapitel direkt ansteuern kann. Dazu war übrigens auch der RBB hier in der Stadt gewesen. Da gab es am 12.02. ein Interview. Die haben sich darüber erkundigt. Da wird es noch ein Sendedatum geben. Und das kann man dann sicherlich in der ARD-Mediathek sich anschauen, da gibt es dann Informationen, sobald wir die haben. Heute Morgen fand ein Workshop zum Zentrum Oberes Wildau statt. Beteiligt waren die VIVO, die Wohnungsgenossenschaft, die REWE, Regionalleitung Ost und die Stadt. Es wird einen Rahmenplan, eine Rahmenplanvereinbarung erarbeitet, um für eine abgestimmte Bauleitplanung in diesem Jahr voranzukommen. Es besteht grundsätzlich Einigkeit der Akteure. Die ursprünglichen Planungen von 2019 können nicht mehr verwendet werden, da die Planungen der Akteure, insbesondere von REWE, dieses nicht zulassen. Es wird mehr Nachhaltigkeit und eine lockerere Bebauung unter Berücksichtigung des Grünstreifens von West nach Ost sowie einer Wegebeziehung von Nord nach Süd zur besseren Erschließung der Gebäude mitgedacht. Also da geht es auch weiter, da wird es auch Bürgerbeteiligung geben. Hier haben erstmal die Akteure zusammengesessen und da sind wir sehr froh, dass nach Errichtung des Ersatzgebäudes und dem Abbau dessen für die Grundschule, für den Erweiterungsbau, dass wir dann da nahtlos weiterkommen. Für die Grundschule gibt es ein Kommunikationskonzept für alle Beteiligten zur Information, wird jetzt gerade erarbeitet. Hierzu die Information, dass der erste Spatenstich für den Ersatzbau auf dem ehemaligen Meierbeck-Gelände im April erfolgen soll. Wir haben ein Krisenstabkonzept. Letztes Jahr hatten wir die Anfrage erhalten. Ich glaube, Winfried Schenk war es gewesen, der fragte, ob denn überhaupt damit umgegangen wird. Jetzt sind wir schon richtig gut weitergekommen. Wir haben schon ein Strukturorganigramm. Das wird jetzt in Kürze alles mit Zuständigkeiten gefüllt. Dazu gibt es nochmal einen extra Workshop hier in der Stadt und dann können wir das tatsächlich auch leben und dann haben wir ein Konzept, was wir aus der Schublade ziehen können, worauf wir uns nicht jedes einzelne Szenario komplett vorbereiten können und immer das Handbuch dafür ziehen, aber dass wir im Allgemeinen vorbereitet sind, ist schon ein großer Schritt. Dann haben wir die Sondierungen des Westhanges. Diese beginnen ab Montag, dem 4.3. Das wird circa 2 bis 3 Wochen dauern. Es sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten. Der Bereich ist theoretisch kampfmittelfrei. Es geht ja darum, dass am Westhang dort Untertunnelungen sind und dass dort die Gefahr besteht, dass die einstürzen. Deshalb sind diese Sichtbohrungen, die dort stattfinden, und um dann praktisch zu entscheiden, was man dort machen muss, ob man weiter verfüllen muss oder welche Maßnahmen da eben vorgenommen werden müssen. Es wurden übrigens auch Leitungen geprüft, insbesondere Gas, dass man da nicht irgendwie auf eine Überraschung stößt bei der Bohrung. Kampfmittel sind an sich nicht zu erwarten, aber es ist auch nicht komplett auszuschließen. Also werden wir sehen, was die nächsten 2, 3 Wochen dann bringen. Ja, dann Informationen zu den Wahlen am 9.6.2024, 9. Juni. Die Wahlbenachrichtigungen kommen per Brief für 3 Wahlen, für die Stadtverordnetenversammlung, für den Kreistag und für die Europawahl. Die Landtagswahl ist bekanntermaßen im September. Es werden dringend noch Wahlhelfer benötigt. Wir bitten alle, sich in ihrem Umfeld, in ihren Lebensblasen, in Anführungsstriche, umzutun, wer sich gerne hier unterstützend einbringen möchte, hier für die Gemeinschaft, er ist herzlich willkommen. Hier auch die Information, dass die Erhöhung der Zahlung an die Mitglieder der Wahlvorstände quasi beschlossen ist. Es gibt ja örtliche Wahllokale zur Auszählung der Wahl zum Kreistag, zur SVV und für die EU. Und da kriegt ein Wahlvorsteher beziehungsweise Stellvertreter 100 Euro. Der Schriftführer-Stellvertreter kriegt jeweils 70 Euro und ein Beisitzer erhält 50 Euro. Also ich finde, das ist schon ein ganz gutes Stimuli, neben dem Gemeinsinn und dem Ehrenamt da auch noch ein bisschen was Bares auf die Hand zu bekommen. Für die Briefwahllokale, die sind nur für die Auszählung der Wahl für die SVV, also nur hier für uns in Wildau, da bekommt der Wahlvorsteher und Stellvertreter jeweils 35 Euro, der Schriftführer-Stellvertreter jeweils 25 Euro und der Beisitzer auch 25 Euro. Die finanziellen Aufwendungen sind im Haushaltsplan eingestellt. So, die Besetzung der Wahlvorstände und der Wahlausschuss. Bisher gibt es noch keine Benennung von Mitgliedern für die Besetzung. Von den Fraktionen haben wir da auch noch nichts erhalten, also deshalb nochmals die dringende Bitte um Unterstützung. Und für die Wahlbenachrichtigung gibt es keine Karte, sondern einen Brief. Wie Ihnen vielleicht aufgefallen ist, diese Karte war dann immer kleiner gedruckt und da waren immer mehr Informationen drauf. Das war schwierig zu lesen. Deshalb haben wir uns für einen Brief entschieden. Und da sind die notwendigen Informationen drin, die dort verzeichnet sind. Hinweise zu den heutigen Beschlussvorlagen. Wir haben die Beschlussvorlage Hochschulstadt, Beiname Hochschulstadt, hatten wir ja gerade eingangs schon jetzt drüber gesprochen. Ich freue mich sehr, dass wir heute, nachdem ich mit jedem einzelnen Abgeordneten mal telefoniert oder gesprochen habe, dass wir fast vollzählig sind und dass wir das dann heute durchbringen. Also ich drücke uns die Daumen. Dann haben wir die Beschlussvorlage Offenlegung für das Boardinghaus. Hier schon mal vorab gesagt, da gibt es ein Bestätigungsschreiben für das Einvernehmen mit Nachbarn. Das liegt vor, aber das können wir dann, wenn der Punkt soweit ist, tatsächlich ja da auch nochmal besprechen. Also da sind die Hausaufgaben auch erledigt worden. Bericht der VIVO intern. Außenstände per 31.01.2024. Es gibt 80 Ratenzahlungsvereinbarungen für 201 Wohnungs- und 14 Gewerbemieter. Die aufgelaufenen Außenstände, die im Bereich Wohnraum weit unter 1% der Jahresmieten liegen. Bei den Gewerbeflächen hat der Außenstand 10,49% aller Gewerbeflächenmieten erreicht, wobei 99% der Außenstände auf einen Gewerbemieter entfallen. Geschäftstätigkeit. Es gibt Baumaßnahmen, Kopfbauten am Hückelhofener Ring 15 und 33. Diese Baumaßnahmen laufen. Es gibt die Wohngebäude Fichtestraße, Bergstraße oder das Wohngebäude. Die Bautätigkeiten sind abgeschlossen. Die 13 Wohnungen sind alle zum 1.3.2024 vermietet. Rund 80% aller Mieter kommen aus Wildau. Die restlichen haben entsprechend familiären Bezug. Also tatsächlich mussten diese Wohnungen gar nicht beworben werden. Das ist alles über Mund-zu-Mund-Propaganda. Sind die an den Mann oder an die Frau oder an die Familie gebracht worden? Die kommunale Wärmeplanung ist als Dienstleistungsauftrag für die Stadt wird. Die Vergabe erfolgte an die EWE nach Ausschreibung und die erste Sitzung ist am 29.02., also noch diese Woche. Zum Schulcampus, Erweiterung der Oberschule und Bau eines Gymnasiums, da liegt eine Anfrage vom Kreis und der Stadt Wildau bei der VIVO vor. Auf dem Grundstück der VIVO dort neben der Oberschule dieses zu errichten und zu vermieten. Entsprechende erste Angebote wurden beim Landkreis abgegeben. Also da ist noch ein langer Abwägungsprozess. Wir sind nach wie vor als Wildau dort auf der Liste, auch ziemlich weit oben. Es ist aber noch nicht so richtig absehbar, wo da die Reise hingeht. Stichkanal. Hier hat die Denkmalschutzbehörde dem ausgewählten Entwurf der VIVO zugestimmt. Somit kann die Planung nunmehr fortgeführt werden. Zunächst muss die Sanierung des Stichkanals geklärt werden. Die Bestandteile der Quartiersentwicklung werden soll, um ein attraktives und wohnliches Areal zu gestalten. Da ist also auch die Zusammenarbeit mit der Stadt gefragt. Photovoltaikanlagen, ein Generalvertrag zum Belegen sämtlicher Dachflächen mit Photovoltaik ist kurz vor dem Abschluss. Ziel ist es, dass, soweit wirtschaftlich sinnvoll, alle Dachflächen der VIVO bis 2027, 2028 mit PV-Anlagen ausgestattet werden sollen. Weiterhin ist eine Großanlage mit 10 Megawatt Peak in Planung. Wärmeversorgung Wildau. Mit Techem konnte Ende des Jahres quasi kurz vor knapp am 27.12. des vergangenen Jahres ein für einen Großteil der VIVO-Mieter lukratives Gasversorgungsangebot abgeschlossen werden. Ziel des Pakets ist ein festgeschriebener Preis bis Ende 2025. Mountainbike-Trail. Sie erinnern sich, dass wir hier Interessenten hatten, die gerne einen Mountainbike-Trail errichten wollten. Das ist jetzt in der Zusammenarbeit mit der VIVO gelungen. Diese Strecke ist am südlichen Stadtrand hinter der Autobahn. Da ist ein neu erworbenes Stück und die erste Strecke ist da schon fertiggestellt. Dazu wird es auch eine kleine Eröffnung geben und weitere Informationen folgen. Der Rechtsstreit Bauwert VIVO ist mit dem Urteil vom 4.01.2024 rechtskräftig abgeschlossen worden. Dem Antrag auf einstweilige Verfügung von Bauwert gegen die VIVO wurde auch in der Berufungsinstanz vom Oberlandesgericht Brandenburg nicht stattgegeben. Management Summary, also insgesamt als Fazit für die Geschäftstätigkeit der VIVO, läuft alles in den geplanten Parametern. Es gibt aktuell keinerlei Probleme, über die es zu berichten gäbe. Wir sind für die nächsten Jahre sehr gut aufgestellt, so aus der Geschäftsführung der VIVO. Kommen wir zum Bericht des BADC. Wir gedenken dem plötzlichen Dahinscheiden am 23. Januar 2024 der langjährigen Geschäftsführerin Antje Gierschig. Sie hat im BADC für Umwelt- und Naturschutz persönlich sehr engagiert in der BR-Region eingesetzt. Ihre natürliche Art und ihr Fachwissen wird uns fehlen. Ich bitte jetzt um eine Schweigeminute. Vielen Dank. Auf der Fläche M03 Damewiesen-Orchideenwiese Ost wurde Anfang Februar 2024 Erlenaufwuchs entfernt. Weitere Aktivitäten der BADC GmbH auf den Damewiesen fanden im Zeitraum Dezember 2023 bis Februar 2024 nicht statt. Die diesjährige Beweidung soll wie gewohnt im Mai-Juni je nach Vegetationsentwicklung starten. Es geht also um die Büffel. Die Flächen zum Start der Beweidung werden in Abstimmung mit dem Kranichschutz ausgewählt. Kommen wir zu den ukrainischen Einwohnern in der Stadt Wildau. Wir haben insgesamt mit Stand 14.02. 117 Bewohner mit einer entsprechenden Klassifizierung Anteil der Kinder. Das steht hier alles im Bericht drin. Gemeinschaftsunterkunft Friedrich-Engel-Straße 58a. Da gibt es mit Stand 14.02. 96 Bewohner. Einwohner. Dann kommen wir zum Bericht AWO Wildau. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde zum 01.03.2024 ein neuer Entgelttarif vereinbart. Es gibt im Durchschnitt 8,5% mehr Gehalt. Auch eine Ausbildungsvergütung wurde angepasst. Die Befragung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde mit einer sehr hohen Beteiligung durchgeführt. Die Einrichtung Königs Wusterhausen konnte sogar im Ergebnis die Auszeichnung attraktiver Arbeitgeberpflege entgegennehmen. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Die Personalsituation bleibt angespannt. Trotzdem kann vorsichtig und optimistisch vermerkt werden, dass die Zahl der Einstellungen jetzt bereits höher ist als im vergangenen Jahr. Zur Wildauer Servicegesellschaft. Die Küchen Catering. Die WSG-Küchen haben ab dem 12.02.24 300 Portionen Vollversorgung für zwei Kindergarteneinrichtungen der Stadt Königs Wusterhausen übernommen. Auch im Bereich Küchen-Catering bleibt die Personalsituation angespannt. Aktuell bilden wir wieder einen Azubi im Ausbildungsfeld Koch-Köchin aus und für das neue Ausbildungsjahr 24/25 ist ein weiterer Bewerber in Aussicht. WSG Technik Fahrdienst, zentraler Einkauf, Vermietung. In den oben genannten Bereichen gibt es keine nennenswerte Veränderungen. Die Umsatzzahlen entsprechen der Planung. Für den Service und Fahrdienst wird nach wie vor Personal gesucht. WSG Service. Zum 01.01.24 erfolgt die Tariferhöhung im Gebäude, Reinigerhandwerk. Sämtliche Angebotspreise wurden dementsprechend angepasst. Auch ab dem 01.01. wurde der Teilbereich Essensausgabe in den Schulen dem Servicebereich der WSG zugeordnet und sämtliche Servicemitarbeiterinnen aus den Ausgabestellen wurden und werden in den Servicebereich der WSG übernommen. Die Koordinierung der Essensausgabestellen wurde eine Mitarbeiterin zur Objektleiterin ernannt, die den Personaleinsatz organisiert bzw. plant. Und es gibt einen Neuauftrag für die Wäscherei KW, Reinigung der Reinigungstextilien, in Anführungsstriche Mob-Wäsche, weiß ich jetzt auch nicht, was es ist, aber es wird bedeutsam sein, für die unterschiedlichen Standorte im Zuständigkeitsbereich der Stadt KW. Bericht GEZ, Geschäftsbericht zur heutigen Sitzung von der MEG Liquidität. Per 26.02. sind ca. 540.000 Euro. Die Gesellschaft arbeitet stabil und planmäßig. Fachkräftemängel ist auch dort zu spüren. Es fehlen Mitarbeiter im Bereich medizinische Fachangestellte, Weiterbildungsassistenten, Fachärzte für innere Medizin, Allgemeinmedizin. Voraussichtlich wird im Frühjahr 2024 eine Weiterbildungsassistentin in der Allgemeinmedizin ihren nächsten Abschnitt durchführen. Genehmigung der Kassenärztlichen Vereinigung steht aber noch aus. Derzeit ist übrigens ein sehr hohes Patientenaufkommen zu verzeichnen aufgrund von Erkältungsfällen, Corona-Fälle, Magen-Darm-Patienten mit Erkältungssymptomen werden unter anderem gebeten, FFP2-Maske zu tragen. Patienten mit positiven Corona-Tests werden um telefonische Voranmeldung gebeten. Die Einführung des E-Rezepts lief im Übrigen erfolgreich. Und es gab auch erfolgreich, wurde durchgeführt, ein Überwachungsaudit auf dem Gebiet des QMs, also Qualitätsmanagement. Seit 1.2.24 gibt es eine neue Mitarbeiterin der Verwaltung als Ersatz für die ausgeschiedene Mitarbeiterin im April 2023. Dann haben wir den Geschäftsbericht der GZG. Da ist die Liquidität 186.000 Euro. Die Gesellschaft arbeitet auch stabil. Die Mietauslastung liegt bei 100%. Auch hier wurde ein Energieaudit planmäßig Dezember 2023 abgeschlossen. Hauptmaßnahme ist die Vorbereitung einer Photovoltaikanlage und die Erneuerung der Heizungsanlage. Und seit dem 01.01.2024 gibt es einen Wechsel in der Neurologiepraxis des Hauses. Der Nachfolger ist Herr Dr. Arora. Erstmalig nach der Corona-Pandemie fand wieder ein Neujahrsempfang für die Mieter im Haus statt. Es werden auf Wunsch der Ärzte auch wieder hausinterne, fachübergreifende Ärztestammtische stattfinden. So, dann haben wir noch den Bericht des Wildorado. Wirtschaftseckdaten WSB. Personalbestand ist ein Geschäftsführer, 41 Mitarbeitende, davon 16 Teilzeitbeschäftigte, 15 geringfügig Beschäftigte und ein Student. Das vorläufige Ergebnis Januar bis Dezember letzten Jahres, Plan waren 807.399. Der Plan ist sind minus 895.000. Der Zuschuss in 2023 liegt bei 845.000, sodass das vorläufige Ergebnis inklusive Zuschuss bei plus 37.600 Euro liegt. Der Verlauf der Umsatz- und Besucherzahlen im Wildorado ist für das Jahr 2023 als sehr positiv zu bewerten. Mit Abschluss des Jahres 2023 sind die Corona-Krise und die damit verbundenen Umsatzverluste endgültig beendet. Die Umsatzerlöse für das Jahr 2023 belaufen sich vorläufig auf rund 2,43 Millionen Euro ohne Zuschuss und sind damit so hoch wie nie zuvor. Deswegen haben wir auch den laut BWA den Überschuss von 37.601 Euro. Für das Jahr 2024 ist weiterhin eine positive Wirtschaftsentwicklung zu erwarten, da alle Unternehmensbereiche in Wildorado stark nachgefragt sind. Aktuell arbeitet die Stadt Wildo an einem Sanierungskonzept für Teile des Gebäudes und deren technische Anlagen. Da nach mehr als 16 Jahren Dauerbetrieb des Erweiterungsneubaus intensive Maßnahmen erforderlich sind. Das war's von mir. Danke.
Vielen Dank, Herr Bürgermeister, für diesen ausführlichen Bericht. Ich würde jetzt tatsächlich zum nächsten Punkt kommen. Herr Weidler, Sie haben noch eine Frage, bitte?
Ich hätte sogar drei Fragen dazu.
Bitte kurz.
Ich versuch's. Also die erste Frage. Ich würde sie tatsächlich hintereinander beantworten. Also nicht hintereinander, sondern ich stelle die Frage, die Beantwortung kommt und dann stelle ich die nächste Frage. So würde ich das nicht machen. Gut. Erste Frage zu dem Urteil mit Bauwert. Ist dann jetzt nun eindeutig geklärt, wem dieses Grundstück, das Namen Nordufer, nun gehört? Weil es war ja immer, wurde ja immer groß posaunt, es wäre ja nie klar und es gäbe ja Vorverträge und so weiter und so fort. Die scheinen ja nicht da gewesen zu sein. Dementsprechend scheint es ja auch keine großen Forderungen zu geben. Wie sieht der Bürgermeister das?
Meines Wissens, so habe ich es auch schriftlich, steht das Grundstück der Vivo mithin der Stadt mit einem Wert von ca. 80 Millionen schätzungsweise zur Verfügung. Abzüglich der Sanierungskosten, die man mit ca. 30 Millionen benennen könnte, wären wir so bei einem Wert unterm Strich bei 50 Millionen. Also das ist der Stand.
Das klingt auch schon mal gar nicht so verkehrt. Frage 2. Dementsprechend hätte ich da eine Frage zum ehemaligen Geschäftsführer. Es gab ja jetzt einige Rechtsstreits und so weiter und so fort. Das jüngste Urteil, da würde mich glatt interessieren, wie dieses ausgefallen ist. Können Sie dazu was sagen?
Also soweit ich weiß, ist es tatsächlich abgeschlossen, aber ich möchte ungern jetzt irgendwelche Details nennen. Das ist ja ein Verfahren zwischen der Vivo und dem ehemaligen Geschäftsführer. Also es ist abgeschlossen und damit ist es erledigt.
Abgeschlossen für wen? Wer hat da gewonnen?
Vivo.
Gut, und Frage Nummer 3 wollte ich fragen, ich habe das ja schon mal in einer SVV-Frau gefragt, gibt es dementsprechend zu den ganzen Anfeindungen, die ja die SVVler und der Aufsichtsrat unter anderem hat über sich ergehen lassen, zu dieser Petitionsnummer, die abwürdigende Kündigung des Herrn Kerbers, gab es da jetzt schon mal irgendwie eine Rückmeldung seitens der Stadt, dass es hier zufällig eventuell zu einer Entschuldigung kam?
Also da ist mir zu dem Stand momentan gar nichts bekannt. Da gibt es auch tatsächlich keine Bemühungen. Also da würde ich auch mal so ein bisschen salomonisch sagen, wir haben ja Streitigkeiten vor Gerichten jetzt gehabt. Da sind Urteile ausgesprochen worden. Es soll der Gerechtigkeit auch Genüge getan sein.
Gut, dann kommen wir jetzt tatsächlich zum nächsten Punkt, der allzeit beliebten Einwohnerfragestunde. Herr Bürgermeister, Sie wollten zu dem Fragenkatalog.
Ja.
Tatsächlich. Und dann würde ich gerne die Fragen ans Mikro lassen wollen. Bitte schön.
Ja, ich versuche es auch möglichst zügig hinzubekommen. Ich war eine Anfrage der Linken oder die Linke, Fraktion Die Linke von Katrin Rudolph. Da ist die Frage zur Küche in der Grundschule. Welche Kosten sind bisher für die Stadt entstanden, um die Variante C zu planen? Zweitens, was kostet es, wenn sich die Stadtverordneten am Dienstag für Variante A oder B entscheiden? Zu Frage Nummer 1 die Antwort. Bezüglich dem Planungsstand und den damit verbundenen Kosten befinden wir uns in mancherlei Hinsicht zum Glück noch im Stadium der Vorplanung. Daher ist es aber auch nicht möglich, einzelne Planungsabschnitte oder Raumteilbereiche aus dem Kostenkonglomerat exakt herauszurechnen. Es wird in Pauschalansätzen gerechnet. Dafür ist für Planungsleisten ein Pauschalansatz von 15% der Baukosten heranzuziehen und davon wiederum für die Vorplanung, je nach Planungsgewerk, zwischen 10-15% der Planungsgesamtleistung. Bisschen komplex. Also zum Beispiel für Bauwerkstragplanung 10%, für technische Anlagen 1%. Die Vorplanung Variante C muss jetzt auch nicht mehr bis zum Abschluss dieser Planungsphase vorangebracht werden. Also das ist die Auskunft dazu, die ich aus der Fachabteilung habe. Zur Frage 2, was kostet es, wenn man sich jetzt für die Variante A oder B entscheidet? Hier ist auf die Beschlussvorlage S314/2024 zu verweisen. Bei beiden wird die bisher favorisierten Variante C je über 200.000 Euro an Baukosten einzusparen sein. Im Vergleich sind es bei Variante B aber 50.000 Euro weniger Einsparung. Ergo wäre ja Variante B, Cook and Chill, ca. 50.000 Euro an Baukosten teurer. Dann war die umfangreichere Anfrage der Fraktion CDU-FDP über den Fraktionsvorsitzenden Marc Scheiner zum MRWV. Ich würde es jetzt nicht komplett alles vorlesen wollen. Es sind 10 Seiten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ne, 7 sind es nur. Es geht vor allen Dingen darum, wie die Informationen, Stimmabgaben im MRWV erfolgen. Dazu würde ich erstmal verlautbaren wollen, dass mit meinem Eintreten ins Amt möglicherweise Informationen zum MRWV nicht so weitergegeben worden sind, wie das vorher, vor meiner Zeit, namentlich mit dem Kollegen und Mitarbeiter, den Namen will ich jetzt nicht nennen, der das vorher in der Verantwortung hatte. Ich habe das nicht hundertprozentig gewusst und habe mich da auch nicht reingekniet. Jetzt kann man sagen, naja, Unwissenheit schützt ja dann auch vor Strafe nicht. Da kann ich mich nur für entschuldigen. Wir haben gestern die Anfrage bekommen. Wir haben sie komplett beantwortet, haben diese Antworten alle rumgeschickt. Die sind heute 17 Uhr noch was rausgegangen. Sind die einzelnen Beschlüsse, die einzelnen Protokolle, das alles hinterlegt worden. Und wir schlagen auch vor, wie wir künftig damit umzugehen gedenken. Also mit Zusendung per E-Mail, das ist das eine. Wir sind aber mit der IT am Sprechen, dass wir so eine Art Cloud haben, weil die Unterlagen des MRWV, die sind sehr, sehr umfangreich, sehr große Dateigrößen, sodass wir immer so ein Zeitfenster angeben von beispielsweise 3 Wochen, das ist jetzt erstmal so Entwurfsstadium, dass man sich diese Dinge runterladen kann. Das müssen wir auch mit dem MRWV nochmal abstimmen, also welche datenrelevanten Sachen da auch zu beachten sind. Also hier wird nichts vorenthalten. Wir haben es nachgereicht, jetzt auf Anforderung. Nochmals Entschuldigung an der Stelle. Und ja, mehr hätte ich da jetzt erstmal für den Punkt nicht zu sagen, außer, wo ist er denn überhaupt, Marc Scheiner? Da, genau, wenn da jetzt konkrete Nachfragen sind, dann kann ich jetzt hier rauszitieren, kann ich gerne machen. Ansonsten würde ich es nicht unnötig aufweiten wollen.
Herr Scheiner, war das eine konkrete Nachfrage, die Meldung? Na, dann bitteschön. Wenn es eine konkrete Nachfrage dazu ist.
Gut. Ja, ja, alles gut. Vielen Dank, Ronny. Also erstmal vielen Dank an die Stadtverwaltung, an den Bürgermeister. Das war ja relativ umfangreich, auch von der Art her, um es zu bearbeiten. Ich sag mal, wer seinen Workflow im Griff hat, will ich dann im Zweifelsfall auch dieses relativ umfangreiche, wann hat welche Sitzung stattgefunden, wer hat getagt, etc. relativ zügig raus. Ich darf mich erstmal bedanken darüber, dass wir in Bezug auf das Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg einer Auffassung. Das war im Endeffekt ja auch der Anlass, warum wir das damals, hier sind ja einige, die nicht 2015 schon in der Stadtverordnetenversammlung gesessen haben. Wir hatten ja damals die große Problematik der Altanschließer und waren damals in Gänze als ganze Stadtverordnetenversammlung der Auffassung, dass wir hier zumindest, wenn es um diesen Punkt Altanschließer oder satzungsverändernde Beschlüsse im MAWV geht, dass wir da zumindest vorher informiert werden, damit wir praktisch die Tagesordnung lesen können, dass wir auch die Protokolle nochmal danach kriegen und dass wir im Zweifelsfalle im Vorwege dieser Sitzung, und das hat das ja eben auch nochmal ausgeführt und auch in seiner Antwort, am 14. März ist ja die nächste Sitzung und dann kann man ja sehen und kann im Zweifelsfalle als Stadtverordneter oder als Fraktion reagieren. Der Antrag als solches ist ja damals beschlossen worden, und zwar nicht mehrheitlich, sondern einstimmig. Ich sage es mal so, ich kann es zum jetzigen Zeitpunkt, ich nenne jetzt auch nicht den Namen des Mitarbeiters, ich könnte es machen, aber ich nenne ihn nicht. Der war ja eine lange, lange Zeit hier dafür zuständig. Und aus der Erinnerung heraus müssten sich eigentlich alle daran erinnern, was wir 2015 beschlossen haben. Ich sage es mal jetzt so ein bisschen vorsichtig. Ich würde gerne noch mal in einem der nächsten Gespräche der Fraktionsvorsitzenden darauf zurückkommen, wer denn wie, wo, wann, was vielleicht wissen konnte. Aber gut, sei es drum, die Verwaltung ist ja, und das ist ja auch unsere Aufgabe, wir sollen das ja auch so ein bisschen als ehrenamtliche Verwaltung kontrollieren. Die Verwaltung, denke ich mal, hat das sehr gut jetzt in der Beantwortung gemacht. Aber für mich ist wichtig und für unsere Fraktion ist wichtig, keine Beschlüsse im MAWV fassen, die wir vorher nicht zumindest kennen. Ja, und ich sage jetzt mal am Rande, das muss jetzt nochmal nachverfolgt werden, wann dieser Beschluss damals gefällt worden ist in Bezug auf den Anschluss und Benutzungszwang. Wenn es nicht im 2019 war, kann man das sicherlich in den Archiven des MAWVs nochmal hinterfragen. Ich weise darauf hin, dass das entsprechende Gesetz des Landes, wie so viele Gesetze des Landes, hierzu bei diesen Entscheidungen eine Kann-Bestimmung eingefügt hat. Das heißt, eine Kommune kann Benutzungszwang, kann Anschlusszwang aussprechen. Dann kommt es nochmal wieder im Detail darauf an, wie der MAWV oder wie die Kommune dann auch so ein Grundstück bewertet. Ja? Ich sag mal, salopp gesagt, da steht eine Hütte drauf, da ist keine Toilette drin, da ist kein Waschbecken drin, da gibt es keinen Strom. Es gibt zwar vorne den riesigen Schacht, der damals gebaut worden ist, und sonst gibt es nichts. Wenn diese Satzung des MAWVs Gültigkeit hätte, dann kann er trotzdem sagen, ist mir vollkommen egal, ob du da auf Toilette gehst oder ob du in den Busch gehst oder wie auch immer, du hast anzuschließen und hast jetzt dort abzuleiten. Völlig außen vor die Frage Umweltschutz, Nachhaltigkeit, das ist da vorhanden. Das ist eine andere Sache, die muss man dann diskutieren. Kleine Notiz am Rande, ist es schon merkwürdig, wenn in Schreiben unseres Märkischen Abwasserverbandes der Volksgesundheit gesprochen wird. Also als ich das erste Mal gelesen habe, ja, ich habe dem Bürgermeister gestern ja auch gesagt, dann rede ich hier jetzt in Zukunft nur noch von der Nationalen Einheitsfront. Nur mal so am Rande. Ja, also wie man 25, 30, 34 Jahre nach der Wiedervereinigung solche Briefe rausgeben kann als ein Abwasserzweckverband, da bin ich schon ein bisschen verwundert. So, aber jetzt der letzte Teil. die Öffentlichkeit herstellen, MAWV. Ich finde das gut, dass wir uns beide da einig sind, also die Verwaltung und unsere Fraktion, dass der MAWV hinsichtlich seiner Präsentation und der Nachverfolgbarkeit von Beschlüssen und auch dem Weg dahin, ja, ein bisschen offener und transparenter werden muss. Wenn wir jetzt hier Folgendes machen würden, wir setzen den Tagesordnungspunkt drauf, wir benennen, was wir da machen, den Beschluss, aber das, was da dahinter gehört, das legen wir einfach nicht offen, weder in Fachausschüssen noch in der Stadtverordnetenversammlung, dann würden wir hier als Stadtverordnete und als Verwaltung gegrillt werden. Der MAWV macht das so. Auf welcher Grundlage er so praktiziert, nicht in Ordnung. Und der letzte Punkt, dann bin ich auch am Ende. Der Hintergrund dieser ganzen Diskussion ist Altanschließer und der Haupthintergrund ist die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 17.10.2023. Eigentlich alle Abwasserverbände des Landes Brandenburg eine Backpfeife bekommen. Und zwar eine Backpfeife in Bezug auf die Erhebung von Gebühren. Und wie ich aus der Stellungnahme des jetzigen Verbandsvorsitzenden, das kam ja relativ schnell, 3 Tage danach hat er sich ja geäußert, des jetzigen Verbandsvorsitzenden lesen kann, ist man relativ hilflos. Hilflos vor allen Dingen aus folgender Sicht, vermute ich mal, man weiß nicht, wo man das Geld herkriegen soll, das man im 2a braucht, um den Betrieb zu gewährleisten. Und b, es sind ja noch zig, es sind ja 100, 200, 300 Widerspruchsverfahren gegen den MAWV am Laufen. Und wenn das Gültigkeit hat, was am 17.10. vom Bundesgericht entschieden worden ist, dann braucht der MAWV dieses Geld. Und ich kann mich noch daran erinnern, hier saß Herr Schipanski vor Jahren und hat gesagt, alles gar kein Problem. Alle, die da beschieden worden sind, wir haben uns mit denen, wo das fragwürdig ist, und für alle anderen packen wir das auf ein Notarander-Konto. So erinnere ich mich daran. Ich hoffe, der MAWV hat dieses Notarander-Konto noch. Also lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank für die schnelle Bearbeitung und wir kommen dann im Zweifelsfall nochmal drauf zurück. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Scheiner, für die Erläuterung und den Redebeitrag. Und jetzt würde ich gerne die Einwohnerfragestunde fortführen. Gibt es Einwohner, die... Bitte, Sie dürfen gerne vorne Platz nehmen. Vielleicht gerne Ihren Namen, wenn Sie möchten, und dann Ihre Frage, bitte.
Guten Abend, mein Name ist Arnold und ich habe eine Frage zur Planung des Boardinghauses. Und zwar, es ist ja festgelegt, wofür das genutzt werden soll. Oder so habe ich es jedenfalls in der irgendwo schriftlich festgehalten zwischen Stadt und dem Firma, HPG, Grundwert, wofür das genutzt werden soll, weil das gehört ja nicht der Stadt, das Grundstück. Da müsste man ja vielleicht eine Vereinbarung treffen oder kann dann die Firma machen, was sie will mit dem Boardinghaus. Mir geht es darum, dass die Wildauer dann auch wirklich Nutzen haben von dem Boardinghaus.
Also davon ist mal ganz schwer auszugehen. Das ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, was dann die Zimmer dort anbietet und da wird es ein Reservierungssystem geben. Herr Arnold, Sie können mich da gerne korrigieren und dann kann man sein Zimmer dort reservieren und wenn voll belegt ist, kriegt man keins und wenn frei ist, dann kriegt man es und dann muss man einen Preis bezahlen und das war's. Also es ist hier keine ich höre so ein bisschen raus, Sie haben die Befürchtung, das könnte jetzt irgendwie ein Boardinghaus der Stadt und irgendwelcher Unternehmen sein und da kommt niemand mehr rein, weil es so exklusiv ist. Also
nein,
meines Wissens so nach ist das nicht so.
So habe ich es nicht gemeint, sondern man kann ja ein Boardinghaus verschiedener Art und Weise nutzen. Kommt es trotzdem dann weiter den Gästen, Besuchern zugute oder kann es auch anders benutzt werden? Zum Beispiel, wenn das dann weiterverkauft wird. Gibt es da irgendwie
was? Dazu können wir als Stadt auch nichts sagen. Wir stellen das Baurecht her. Der Eigentümer, der wird das entsprechend, so wie er es angemeldet hat, verwenden und dann hoffentlich so, wie ich es beschrieben habe. Wenn ein Eigentümer natürlich der Meinung ist, dass er ein Haus verkaufen möchte, steht ihm das ein Stück weit frei. Aber Herr Kolb meldet sich jetzt gerade. Der kann es vielleicht sogar noch besser erklären. Ja.
Geht nicht.
Danke und danke, Herr Nährlich. Danke und schönen guten Abend auch meinerseits. Ganz kurz dazu ergänzend. Das Thema ist ja auch heute noch bei den Beschlussvorlagen aufgerufen. Es wird hier ein explizit auf ein Boardinghaus orientierter Bebauungsplan, ein sogenannter vorhabenbezogener Bebauungsplan, aufgestellt bzw. jetzt erstmal in die nächste Stufe gebracht. Das heißt, schon mal vom Planungsrecht her ist nur diese Art der Nutzung ganz explizit dort aufgeschrieben und dann auch nur zulässig, wenn der B-Plan so verabschiedet würde. Und auf dieser Basis kann ja dann auch erst der nächste Schritt dann in Richtung der Umsetzung, der Realisierung erfolgen. Das heißt, es muss dann ein Bauantrag gestellt werden und der darf sich wiederum nur in dem Rahmen bewegen, den der Bebauungsplan vorgibt. Da steht dann schon mal drin Boardinghaus und in dem Baugenehmigungsverfahren genauso. Entsprechend kann dann auch nur ein Boardinghaus genehmigt werden. Und wenn dann andere Nutzungen vorgesehen wären, dann würde das eines Änderungsverfahrens benötigen und das passt dann wiederum nicht zum B-Plan. Also ist so ein doppeltes Sicherheitssystem drumherum gelegt und damit auch ganz eindeutig auf diese Nutzung hin ausgerichtet.
Das heißt, wenn das fertig erstellt ist und vielleicht ein anderer Eigentümer dann kommt, muss der das auch als Boardinghaus nutzen?
Ja, die Rahmenbedingungen sind nur daraufhin ausgerichtet. Okay.
Gut, danke.
Gerne. Dann freuen wir uns, wenn wir Ihre Frage beantworten konnten. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Kortek, Moment, ich gucke mal vielleicht nochmal ins Publikum. Nein, doch, tatsächlich. Herr Kortek würde der Dame den Vortritt lassen. Bitte.
Guten Abend, Wegner mein Name. Ich habe eine Frage zum Schulneubau bzw. auch dem Containerbau. Also ich bin Mutter einer Grundschülerin hier auch in der Stadt und ich habe jetzt bisher von der Schule eine Information oder vom Hort, dass im Sommer eventuell, also voraussichtlich 2 Wochen der Hort geschlossen ist. Und dann habe ich jetzt aber in der Zeitung, also in unserem Wildauer Stadtanzeiger gelesen, dass im nächsten Schuljahr schon Unterricht stattfinden soll in den Containern. Ich war mir bis zu dieser Meldung in dem Stadtanzeiger überhaupt nicht so richtig darüber im Klaren, dass da jetzt irgendwelche Container aufgebaut werden. Habe mich da versucht, so ein bisschen zu informieren und bin aber irgendwie nicht so richtig auf wirklich schlüssige Informationen gestoßen, wie was geplant ist. Ich hatte auch mich da versucht, ein bisschen schlau zu machen, weil man ja einfach wissen will, wo ist denn das Kind demnächst und wie läuft das ab. Und ja, dazu würde ich gerne mal fragen, ob Sie mir da ein bisschen was Genaueres sagen können noch.
Dann wollen wir das doch gerne versuchen.
Ich probiere es mal mit dem ersten Aufschlag. Ich habe ja im Bericht des Bürgermeisters schon vorgelesen, dass es ein Informationskonzept geben wird, sodass eine regelmäßige Information stattfindet. Das erste ist der erste Spatenstich vom Ersatzgebäude. Das ist ein modulhafter Ausbau. Ob das jetzt so eine Container sind, also ich weiß, dass es Module sind, aber gut, das ist jetzt Wortklauberei. Es geht darum, dass dieses Ersatzgebäude rechtzeitig aufgebaut wird, dass dann ein Umzug stattfindet, zuerst mit den Einrichtungsgegenständen und am Ende dann auch pünktlich zur Einschulung der Schülerinnen und Schüler und auch der Lehrenden. Und darüber werden Sie informiert, auch rechtzeitig informiert, dass Sie jetzt die Fragen stellen, ist völlig okay und auch nachvollziehbar. Jetzt gucke ich nochmal rüber zu Herrn Kolb. Haben Sie da ergänzend was dazu zu sagen, wie da an der Stand ist?
Ja, natürlich muss das im Detail noch genauer aufklamüsert werden, aber ganz grob. Es geht ja darum, dass wir am Schulstandort, wie er jetzt da ist, sowohl Schule als auch Hort betreiben und das auch weiterhin dort stattfinden sollen, nur in etwas oder in deutlich größere Dimension. Dafür müssen Teile der Gebäudesubstanz abgerissen, Neubauten errichtet und das Ganze unter Betrieb vonstatten gehen können. Der Schulbetrieb in der Schule 1 und in den schon dort vorhandenen Containern, den vorgelagerten an der Fichtestraße, der wird erstmal weiter aufrechterhalten werden, denn die Neubauten für den Schulbetrieb entstehen entlang der Geschwister-Scholl-Straße. Nein, Entschuldigung, der Käthe-Kollwitz-Straße. Dafür muss der vorhandene Hauptbau und das Gebäude Schule 2 abgerissen werden, um dort die neue Errichtung vonstatten zu bringen zu können. Die Hortnutzung muss aber weiter vonstatten gehen können und aufrechterhalten werden können. Das wird hauptsächlich die Nutzung im Containerersatzbau auf dem ehemaligen Meierbeck stattfinden. Darin sind diese Nutzungen gegeben und nur zu einem geringen Teil Schulnutzung. Jetzt wird dann der neue Schulbau an der Käthe-Kollwitz-Straße errichtet. Die Schule kann dann darin stattfinden, mit Doppelnutzung auch weitere Hortnutzungen. Und wenn das soweit gediehen ist, wird die Schule 1, die jetzt noch Schule ist, dann zum Hort umgebaut. Und dann kann der gesamte Hortnutzungskomplex aus den Containern wieder ausziehen und ist dann am alten Standort vereint im Altbau und im Neubau. Das ist der ganz grobe Vorgang. Und was noch exakt fehlt, das ist der Zeitenplan von der Firma, die die Container dort errichtet, diese Module auf dem Meierbeck-Gelände. Der wird uns nächste Woche vorliegen und darauf aufbauend wird dann eine breite Öffentlichkeitsarbeit informierend an die Anlieger, an die betroffenen Eltern vonstatten gehen, um im Detail auch das genauer dann darzulegen.
Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Hortbetrieb weitergeführt und keine Unterbrechung gibt. Ich glaube, das war Ihre Frage, dass Sie nicht wissen, wo Ihr Kind denn ist.
Unter anderem der, auch, ja. Dass es noch nicht so richtig, also gefühlt noch nicht so 100% klar ist, wann, was, wie ausfällt, ob man jetzt, ja.
Gut, bei mir sind jetzt gerade ein bisschen schwerfallen zu folgen. Wie bitte? Nichts? Gut.
Also ich finde es ja schön, dass es ein Konzept geben soll, wie die Leute informiert werden. Aber ich weiß nicht, also in einem halben Jahr ist ja wieder, also ist ja dann schon das neue Schuljahr und eine Einschulung. Ich frage mich, ist dann da, also wenn denn der Hort 1 und 2 abgerissen wird oder umgebaut wird, dann ist ja der halbe Hof auch irgendwie eine Baustelle. Ist dann die Einschulung auf einer halben Baustelle?
Da würde der Bürgermeister ja noch was zu sagen.
Also, um es abzukürzen, Sie kriegen rechtzeitig Ihre Informationen, dass Sie neugierig sind und schon jetzt gern Bescheid wissen. Wie gesagt, alles nachvollziehbar. Ich bin selber Papa von Kindern und meine Kinder waren noch an der Grundschule. Da kann ich Ihnen versprechen, Sie kriegen rechtzeitig die Informationen, dass Sie sich darauf einstellen können.
Okay, weil also gerade so Planung mit der Hort ist eventuell 2 Wochen zu oder nicht und nehmen Sie mal besser die letzten Wochen in den Ferien, ist halt auch als arbeitender Mensch irgendwie ein bisschen schwierig, so damit umzugehen.
Naja, urlaubsrelevant, ne?
Ja, ein halbes Jahr vorher planen, das ist ja also, bei manchen Leuten geht es, aber bei vielen ist ja schon ein Jahr vorher, muss man eine Urlaubsplanung abgeben und dann, ja, ist das jetzt schwer, darauf einzugehen.
Wir haben es im Blick und versuchen, bestmöglich zu informieren.
Frau Rudolf, dazu?
Also es sind da tatsächlich eine ganze Menge Gerüchte im Umlauf. Und ich selbst habe gehört, dass in den Sommerferien 2 Wochen der Hort geschlossen wird. Und ich hätte da gern zeitnah eine Info an die Eltern, wann genau das ist. Und der Hort plant sogar schon eine Abrissparty mit den Kindern. Also ich möchte, dass innerhalb der nächsten Woche klar ist, wann der Hort zu hat. Das ist eine wichtige Information.
Gut, ist hier so angekommen. Herr Bürgermeister hat gesagt, schnellstmöglich. Ob das in der nächsten Woche ist, kann ich schlecht einschätzen. Aber ich glaube, die Botschaft ist angekommen.
Ist angekommen.
Und wenn es denn eine Schließung gibt, dann ist auch die Frage, wie werden die Eltern denn vielleicht eventuell entlastet, weil man zahlt ja auch Beiträge für den Hort. Also wenn man dann die Kinder zu Hause lassen muss, dann ja, ist ja der Hort, wenn der quasi nicht zur Verfügung steht, zahlt man denn Hortgebühren für die Zeit? Ja, das sind so Fragen. Auch eine Frage?
Ich denke, diese Frage gebe ich jetzt an die Verwaltung weiter, weil ich glaube nicht, dass Sie heute hier eine Antwort parat haben. Und ich denke, dass
Sie. Also normalerweise haben Sie einen Vertrag abgeschlossen, da ist halt immer die Zahlungsmodalität drin. Frau Hein, wollen Sie kurz oder?
Also, ist Anja. Ja, guten Abend auch von mir. Ja, vielleicht nochmal zu der Information. Es ist richtig, dass wir bisher noch keine genauen Angaben gemacht haben. Wir sind aber schon seit letztem Jahr in jedem Kita-Ausschuss, der stattfindet in der Kita Böbelwind, dabei gewesen und haben über diesen weiteren Verlauf des Hort also dieses Hortergänzungsbaus, will ich mal sagen, mit einer Erweiterung für die Schulräume gesprochen und die Eltern informiert. Der Kita-Ausschuss informiert ja alle Elternbeteiligten über seine internen Informationsketten. Das ist das eine. Tatsächlich haben Sie recht, dass es nicht befriedigend ist, wenn wir sagen, es sind möglicherweise die letzten 2 Wochen. Wir hängen natürlich immer an dem Terminplan der Baumaßnahme. Und wenn wir keine genauen Daten haben, ist es natürlich schwer, Ihnen auch genaue Daten jetzt schon zu vermitteln, wo wir die selber noch nicht haben. Ne? Es ist so, dass die Planung das vorsieht, dass wir bis Ende August die Maßnahme dort fertiggestellt ist. Und da es ja so sein muss, dass mit der Fertigstellung natürlich auch der Neubetrieb beginnen kann, brauchen wir 2 Wochen, so haben wir das ausgelotet, für den Umzug. Wir haben natürlich Vorbereitungen, die jetzt schon stattfinden im Hort. Das heißt, die Erzieher sind beauftragt, sich Gedanken zu machen, was muss mit umziehen, sage ich das mal, pädagogisches Material, welche Inventargegenstände werden benötigt, wie können wir dort einen Betrieb organisieren, sodass die Kinder wieder ihr gewohntes Umfeld für den Hortbetrieb vorfinden. Da sind die Pädagogen schon eine ganze Weile dabei und da gibt es auch schon einen definierten Plan dazu. Wir haben in unserer Satzung, die ja seit Anfang des Jahres wirksam ist, verankert, dass es Sonderschließzeiten durch die SVV zu beschließen sind. Diese Sonderschließzeit werden wir jetzt im nächsten Zyklus durch die SVV natürlich beschließen lassen. Trotzdem war es uns natürlich wichtig, dass Sie schon vorinformiert sind. Deshalb haben wir also auch den Eltern immer gesagt, es wird eine geben müssen, sonst können wir Ihre Kinder nicht mit Start in dem neuen Gebäude wieder betreuen, weil es muss ja, der Umzug kann einfach nicht neben einer Betreuung von 100 Kindern circa während der Ferienzeit stattfinden. Das funktioniert nicht. Jetzt zum Thema Beiträge vielleicht. Das Thema Beiträge ist natürlich ein sensibles Thema, aber tatsächlich ist es so, dass es keinen Rechtsanspruch für Eltern gibt, in dieser Zeit keinen monatlichen Beitrag entrichten zu müssen. Sie wissen das ja vielleicht aus Ihrer früheren Wohngegend oder wenn Sie immer schon Wildauerin war, wissen Sie es vielleicht auch nicht, aber viele Kommunen haben ja oder viele Kitas haben tatsächlich Schließzeiten immer im Laufe des Jahres von 2 bis 3 Wochen unterschiedlich verteilt oder auch in einem Stück. Und auch in diesen Einrichtungen besteht kein Anspruch, weil es das Kita-Gesetz einfach so auch nicht hergibt, für eine Beitragsentlastung zu 100% der Eltern. So ist die Rechtslage. Im Moment können wir da also den Eltern keine Beitragsentlastung versprechen.
Gut, vielen Dank. Ich würde Ihnen gerne anbieten, wenn Sie möchten, dass Sie Ihre E-Mail-Adresse hier hinterlassen beim Bürgermeister, dass er Ihnen nächste Woche die Informationen, die auch an die Öffentlichkeit gehen, tatsächlich nochmal persönlich zuschickt, wenn Sie das möchten.
Sehr gerne.
Dann dürfen Sie einen kleinen Schmierzettel machen, wenn Sie wollen, und den einfach hier vorne mit abgeben. Gut, Herr Weidler, zum Thema?
Dann ich bitte. Habe da tatsächlich noch eine Frage und eine Anmerkung. Die erste Anmerkung sei mir gestattet. Also ich bin ja auch Vater eines Kindes, wo das Kind auf die Grundschule geht. Ich finde das auch unheimlich misslich, wenn wir jetzt quasi erst am 23. April war das, glaube ich, die nächste SVV haben, also somit die letzte, und dort quasi erst Sonderschließzeiten beschließen. Also das heißt, da gehen wieder 2 Monate ins Land, wo im Endeffekt die Eltern bis dahin immer noch im Unklaren sind und immer noch nicht planen können. Also in meinen Augen ist es eigentlich dringend notwendig, dass den Eltern hier jetzt Bescheid gesagt wird, wann denn jetzt nun eigentlich dieser Termin ist. Das ist das eine. Zum anderen, Thema Beitragssatzung. Da halte ich jetzt tatsächlich die Frage, wie haben wir das denn in Corona-Zeiten gemacht, wo wir ja Beiträge wieder zurückbekommen haben? Also was war denn da die gerechtliche Grundlage?
Da gab es also tatsächlich eine Grundlage in der Form, dass die Kinder ja länger als nur einen kurzfristigen Zeitraum, den man sonst normalerweise für Schließzeiten hat, 2 oder 3 Wochen, zu Hause bleiben mussten. Da ging es ja tatsächlich um viel, viel mehr, eine längere Zeit. Und in dieser Zeit, wie gesagt, waren wir auch durch den Gesetzgeber, sprich durch die Landesregierung, aufgefordert, selber dafür Sorge zu tragen, dass es möglicherweise zu Beitragsentlastung kommt. Dafür gab es auch ein finanzielles Ausgleichspaket beim Land. Wir haben in dieser Zeit als Träger Gelder zurückbekommen für die Kinder, die nicht in dieser Zeit betreut werden konnten und von denen wir letztendlich keine Beiträge oder von den Eltern, wo wir keine Beiträge erheben konnten. Da gab es pauschalierte Ausgleichsbeträge, die wir als Kommunen dann dafür bekommen haben.
Vielen Dank. Ist damit Ihre Frage soweit erstmal halbwegs beantwortet und den Rest bekommen Sie später? Ist
das ja, okay? So okay, danke.
Traumhaft. Dann würde ich jetzt Herrn Korte und würde dann bei Ihnen den Zettel abholen. Herr Korte, Sie haben das Wort.
Ja, guten Abend und vielen Dank. Ich möchte mich auch an die Vorredner und Vorrednerinnen, da möchte ich gerne anknüpfen. Und zwar geht es auch um dieses Projekt Grundschulerweiterung. Hier sind ja jetzt nur politisch interessierte Bürger und Bürgerinnen hier in diesem Raum. Es gibt natürlich auch andere Einwohner, die genau die gleichen Fragen haben und die sich auch, ich sag's mal, auf die Situation einstellen möchten. Und daher die Frage, wo können sich die Wildauer Bürger, die zur Realisierung kommen, Pläne für den Bau des Erzgebäudes für die Grundschule einsehen, einschließlich den Plan für Logistik und also die Terminabfolge. Also es geht einfach darum, dass sich die Bürger wirklich einfach informieren können, dass denen diese Information auch zugetragen wird. Also der Herr Weidler hat ja jetzt auch gesagt, es gibt noch eine SVV, ne? Und es bleibt ja gar nicht mehr viel Zeit. Ne? Wie sollen sich die Bürger darauf einstellen? Und die zweite Frage dazu, nach wie vor, immer wieder, wie hoch sind die veranschlagten Gesamtkosten für die Bauphase, als auch für den Betrieb in den nächsten Jahren und wie ist die Finanzierung abgesichert? Also es wird ja was abgerissen, ne? Und es werden ja Kosten verursacht. Und wo kann man verbindlich sehen, wie hoch die Kosten wären? Gibt es dafür schon eine Kostengrundlage, Kalkulationsgrundlage? Und nachher zum Projekt Boardinghouse würde ich auch gerne mal eine Frage stellen.
Bitte. Also Informationen können wir natürlich auch über die Webseite einstellen, werden wir auch machen, dass man sich da einfach informieren kann. Das ist also jetzt so für mich jetzt erstmal so die einfachste Möglichkeit und die zugänglichste. Zu den Kosten, Herr Kolb, können Sie da was dazu sagen? Die Frage wurde ja schon mal gestellt. Irgendwie,
ne? Ja, immer wieder, weil wir reißen ja jetzt ein Gebäude ab, ne? Und es entstehen ja Folgekosten.
Natürlich also, sind Kosten angesetzt und dafür ist ja auch ein gesamtes Planungskonzept, was die Finanzierung des gesamten Vorhabens ja vorsieht, auch in die Wege geleitet. Die Ansätze hinsichtlich der exakten Benennung der Bau- und davon abgeleiteten Vertiefungskosten ist in jeder Planungsphase immer deutlicher und genauer zu bestimmen. Wir sind, wie vorhin schon mal erwähnt wurde und wie ja quasi im Vorgriff auch auf die Beschlussvorlage hinsichtlich der Küchenplanung schon mal angedeutet ist, immer noch an der Situation der Vorplanung, weil die letzten Feinheiten jetzt für den endgültigen Planungsstand noch zu bestimmen sind. Erst auf dieser Basis lässt sich dann wirklich belastbar dieser Kosten exakter vorgeben. Die Gesamtkostenansätze sind ja in die Haushaltsplanung eingeflossen und auch in die weiterführende Haushaltsvision bezüglich der Folgezeiten auch eingebaut bzw. dort berücksichtigt. Aber wie gesagt, der Planungsprozess ist noch zu vertiefen. Die Gesamtbetrachtung hinsichtlich der einzelnen Projekte. Jetzt auch zum Beispiel Umzugskosten. Das verlangt natürlich dann auch jeweilige Ausschreibungen. Der Umzug ist jetzt ausgeschrieben. Die Ergebnisse liegen noch nicht vor. Insofern sind da auch noch Spannweiten gegeben, über die ich jetzt noch gar nicht eine Auskunft geben kann, weil da auch das Marktgeschehen eine deutliche Rolle spielt. So viel dazu, was jetzt aus Sicht des Baufortschrittes bezüglich der Kosten zu sagen ist. Letztendlich aber muss das Gesamtpaket natürlich gestemmt werden und das wird uns auch wirklich über einige Jahre ja, eindeutig belasten und auch betreffen. Dieses größte Projekt, was in Wildau in den letzten Jahren und auch vielleicht für die nächsten Jahre in Angriff genommen wird, dann auch umzusetzen.
Vielen Dank, Herr Kolb. Ihre Frage zum Boardinghouse, Herr Kolb.
Nee, ich bin jetzt noch nicht fertig. Also es müsste doch aber eigentlich Klarheit darüber bestehen, wie hoch die Kosten sind. Ich kann doch nicht, wenn ich das nicht weiß, schon Kosten verursachen. Ich muss doch wissen, was am Ende des Tages mich der Schulneubau kostet. Also vor allen Dingen, was alles dazugehört. Ich kann doch nicht blind irgendwas abreißen und darauf vertrauen, naja, wir kriegen das schon irgendwie finanziert über die Jahre. Herr, das funktioniert so nicht.
Korte, ganz kurz.
Ja.
Einwohnerfragestunde. Ich wollte jetzt hier keine neue Debatte lostreten. Ihre Fragen in allen Ehren, dann bitte einfach nochmal schriftlich aus Ihrer Fraktion, vielleicht an die Verwaltung gerne. Und bitte die nächste Frage.
Das würde ich dann gerne nachher zur Beschlussvorlage einbringen.
Wie auch immer, können wir bei der Beschlussvorlage bitte jetzt die Frage zum Boardinghaus.
Also doch, okay. Gibt es einen städtebaulichen Vertrag mit der Stadt, zum Beispiel, wo niedergeschrieben ist, welche Nutzungsart, gegebenenfalls dessen mögliche Änderungen der Zukunft? Gibt es Gegenleistungen in Bezug einer Infrastrukturabgabe zugunsten der Stadt oder darüber schon befunden? Beziehungsweise wurde in diesem Zusammenhang von der Stadt ein öffentlich bestellter Sachverständiger beauftragt, um den Wert des Grundstückes vor und nach der Schaffung des Baurechtes, welches wir beschließen, zu ermitteln? Und dazu noch abschließend die Frage, wurde das Thema einer möglichen Bahnunterführung mit der Planung berücksichtigt?
Mein Vorschlag dazu, das sind jetzt, ich habe mal mitgezählt, meine Finger waren, glaube ich, nicht ausreichend, doch eine ganze Menge, dass Sie die Fragen ebenfalls bitte schriftlich an die Verwaltung, weil wenn wir jetzt diese Fragen alle hier im Ende dann und wahrscheinlich auch gar nicht beantworten können, würde das den Rahmen sprengen. Und vielleicht als nächstes für die nächste Stadtverordnetenversammlung, wenn so viele Fragen sind, den einfach vielleicht vorher an die Verwaltung schicken, damit Sie dann die Antworten zur Stadtverordnetenversammlung erhalten können. Da würde ich doch drum bitten an dieser Stelle. Vielen Dank dafür. Herr Wulpius, bitte.
Vielen Dank, weil ich jetzt gleich auch so eine Frage zum Verfahren habe. Das mit dem schriftlichen Fragen in allen Ehren birgt ja aber immer die Gefahr, dass dann nur die fragestellende Fraktion im Zweifel die schriftliche Antwort bekommt. Aktuell sind wir im CC tatsächlich, auch die nicht fragenden Fraktionen halten das im CC, hat ja aber eine andere Öffentlichkeit, als wenn jetzt diese Frage hier heute beantwortet würde. Also weil da sitzt Publikum, da gibt es ein Protokoll, ist nochmal eine andere Nummer, finde ich. Also von daher finde ich das mit diesem Verweis oft, man kann ja später nochmal schriftlich fragen, dann auch ein bisschen, zu kurz gesprungen. Genau das Gleiche passiert uns nämlich, glaube ich, gerade mit Fragen, die im Finanzausschuss, im letzten Finanzausschuss aufgeploppt sind, also quasi im Betrieb quasi, aus einer ganz anderen Situation heraus zum Thema Homepage der Stadt. Da gab es dann auch, also ausgemacht war, dass wir bis heute die Antworten kriegen. Ich glaubte, wir würden dann heute hier die Antworten hören. Jetzt haben wir sie zwischendurch schon schriftlich bekommen. Also vielen Dank für die dann ja schnelle Beantwortung oder vorfristige Beantwortung. Aber auch das hat jetzt wieder dieses Ding, Öffentlichkeit erfährt jetzt im Zweifel ja die Antworten nicht. Deswegen meine Frage an der Stelle, ob es möglich ist, diese Beantwortung der Fragen aus dem Finanzausschuss vielleicht gleich bei der Veröffentlichung Protokolls zum letzten Finanzausschuss dann entsprechend ins Bürgerinformationssystem einzufliegen, damit also quasi auch Öffentlichkeit die Antworten kennt.
Das wäre auch mein Vorschlag gewesen.
Wunderbar, dann machen wir das ja für oder im besten Fall ja die Verwaltung. Und ich habe tatsächlich gleich noch eine Frage, vielen Dank für die Beantwortung der 5 Fragen, aber die eigentliche, also für mich zumindest an dem Tag entscheidend neue Frage, die ist hier nicht aufgeführt und insofern auch nicht beantwortet. Weil ich glaube, dass wir sehr verwundert waren, als wir im Finanzausschuss erfahren haben, dass die Relaunch der Zeit noch gar nicht so richtig auf dem Weg ist, also noch gar nicht fertig werden kann in Bälde, weil wir jetzt erst einmal nur das Design ausgeschrieben hätten. Also wie gesagt, eine ganz, also tatsächlich für alle Anwesenden möchte ich mal grob zusammenfassen, also niemand hat sich anders geäußert, eine neue Information, ich glaube die Stadtverordneten zumindest dachten, wir hätten eine Relaunch ausgeschrieben. Wir haben damals dann schon tatsächlich das Hauptausschussprotokoll oder den Beschluss dann bemüht und auch dort ist dezidiert von einem Relaunch der Website die Rede. Also niemand hat dort was von einem getrennten Ausschreiben von Design und technischer Umsetzung erzählt. Und ich habe mir das jetzt nochmal bestätigen lassen von 2, 3 Firmen, mit denen ich da Kontakt hatte in den letzten Jahren. Es ist auch tatsächlich, wie schon gedacht, extremst unüblich, dass das an 2 verschiedene Firmen vergeben wird. Also das ergibt man gerne an eine Agentur, die dann beides kann und beides macht. Und ich habe mal nachgeguckt, die Firma, die damals den Zuschlag bekam, und ich durfte ja bei der Auswahl auch dabei sein, im entsprechenden Auswahlgremium, kann auch beides. Also die machen auch beides für andere Anbieter. Also von daher, und diese Frage tatsächlich wüsste ich dann gern noch beantwortet, wie wir auf die Idee gekommen sind, vor 2 Jahren das Design zu vergeben und jetzt tatsächlich eine neue Ausschreibung an den Start gebracht haben, die die technische Umsetzung dann erst in Bälde, also in den nächsten 30 Wochen dann zum Plan hat. Das ist die erste Frage. Ich habe dann noch eine. Sorry.
Alles gut, bitte.
Also tatsächlich würde ich die Frage mitnehmen und in der Verwaltung klären, weil es da mehrere Beteiligte gibt. Ich könnte es nicht aus dem Stand und wahrscheinlich auch gar nicht richtig beantworten. Tatsächlich muss ich eingestehen, ich wundere mich auch ein bisschen. Ich hätte auch gedacht, letztes Jahr sind wir klar Schiff und dann ist die Seite da. Ja, also mehr will ich gar nicht dazu sagen. Also ich würde es mitnehmen und klären und vielleicht, wenn es dir möglich ist, dass du das nochmal formulierst, wie du es jetzt gerade gesagt hast, dann kann ich mich da besser drum kümmern.
Ja. Und ich glaube, es sollte auch kein Ding der Unmöglichkeit sein, den vorab abgegebenen Fragenkatalog denn mit den Antworten ans Protokoll anhängig zu machen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Also von daher sehe ich da formal zumindest keine Gegensätze. Kurze zweite Frage.
Anschalten. Die kurze zweite Frage. Tatsächlich im Nachgang zur letzten Stadtforenversammlung am 28.11. Die durfte ich ja leiten. Nochmal danke dafür, Herr Vorsitzender. Was das dann natürlich immer ein bisschen schwierig macht, bei Fragen, die man gestellt hat, auch nochmal eine Nachfrage unter Umständen so schnell parat zu haben, dass ich die dann erst heute stellen möchte. Wir hatten seinerzeit gefragt, wie es zu einer Kostensteigerung von 370% kommt zwischen der Planung Containerersatzbau und der tatsächlichen Umsetzung, die wir heute gehört haben, dann im Sommer passieren soll. Und die Ausführung war, dass der Hauptkostentreiber bei der Geschichte zunächst von einem Bedarf von 70 Raumeinheiten, also ich nehme an, Raumeinheit meint hier Container oder Modul, also von 70 solcher Raumeinheiten ausgegangen sind und die konkrete Ermittlung auf Basis der vertieften Planungen, so steht es im Protokoll, ergab später dann einen Umfang von ca. 2 Einheiten. Und weil der Herr Korte ja auch heute wiederholt nach Kosten gefragt hat und ich auch das im November dann auch schon mal angemerkt habe, also wie muss ich mir vorstellen, dass wir mit einer Planung, und da waren ja dann auch Kosten damit verbunden, also wir hatten ja eine Beschlussvorlage dazu auch ja vorliegen, die dezidiert mit Kosteneinsparpotenzial über 6 Millionen uns ja letztendlich umworben hat. Wie kann es sein, dass da 70 Raumeinheiten zugrunde gelegt werden und eine vertiefende Planung dann eine läppische Abweichung von, da sind sie ja dann die 300%, auf quasi dann 200 Einheiten hervorbringt. Also da wünsche ich auch in einer Vorplanung, in der befinden wir uns ja oder ja aktuell wieder für das Gesamtensemble, da wünsche ich mir doch, dass die Vorplanungsgrößen zumindest nah rankommen an das, was wir nachher wirklich brauchen. Also 70, später 200 finde ich schon eine erhebliche Abweichung. Und da wüsste ich tatsächlich, kann vielleicht auch heute hier nicht beantwortet werden, dann auch gerne schriftlich, also wie es zu so einer auch enorm Abweichungen kommt, mit all dem, was dranhängt. Also ja nicht nur die Kosten pro Einheit dann mehr, sondern dreistöckig, Brandschutzkonzept, also da hing ja noch eine Riesenlatte Sachen hinten dran, was ja dann jetzt diese 8 Millionen aufruft. Also da gerne nochmal eine Ausführung, wie es von 70 auf 200 gehen konnte. Das ist die eine, es sei denn, das wird heute, nehmen wir mit. Und dann eine ganz kurze Frage, Herr Vorsitzender. Das Grundstück am Spielplatz bei der Vivo-Geschäftsstelle hinten ist jetzt in den letzten Wochen, ich sag mal, wahrscheinlich verkehrssicher gemacht worden. Da sind erhebliche Baumfällungen passiert. Aber irgendwie, zumindest sah es so aus der Entfernung, eine Begehung eines Bauamtsmitarbeiters und Personen. Planen wir da irgendwas nutzungstechnisch? Da waren ja zwischendurch mal Baumaterialien abgelegt, die sind jetzt weg, Bäume sind jetzt auch weg. Kommt da was hin?
Frau Jordan meldet sich.
Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Dieses Grundstück ist tatsächlich verkehrssicher gemacht worden und es wurde bislang immer vom Bauhof so als Lagerplatz und alles, was nicht mehr so zu gebrauchen war, historisch gewachsen genutzt und das haben wir jetzt einfach nur beräumt.
Super, danke. Herr Weidler, ich würde ganz kurz noch, gibt es noch weitere Bürger, die eine Frage haben? Dann würde ich den Bürger tatsächlich erstmal vorziehen. Wir sitzen hier so oft zusammen, Herr Weidler, tatsächlich. Bitte schön.
Ja, schönen guten Abend. Frank Hesse, mein Name, auch aus Wildau. Ich hätte erst noch mal eine ganz konkrete Frage zum Boardinghaus, obwohl es ja hier eben ziemlich abgeschmettert wurde, was ich nicht gerade toll finde. Für mich nur eine Frage, weil Sie ja drei oder vier nicht in der Lage sind, jetzt hier zu beantworten, sicherlich auch aus zeitlichen Gründen. Aber die entscheidende Frage ist ja bei so einem großen Bauvorhaben, was sicherlich nützlich ist für alle Beteiligten hier in der Stadt. Aber hauptsächlich wird ja den Nutzen dann daraus ja, das große Gewerbegebiet ziehen. Also Touristen werden dort nicht großartig einkehren, denke ich mal. Das ist für mich die Frage, das Grundstück hat ja jetzt einen Wert. Und mit der Bebauung wird es einen neuen Wert haben, einen wesentlich höheren Wert haben. Mit einer fünfgeschossigen Bebauung etc., alles was dazugehört, tritt also eine erhebliche Wertsteigerung ein. Diese Wertsteigerung müsste ja rein theoretisch, so sehe ich das jedenfalls, auch irgendwie der Stadt zugutekommen. Das heißt, gibt es mit dem Investor irgendeine Vereinbarung, dass er hier der Stadt irgendwelche Leistung erbringt, die aufgrund dieser immensen Wertsteigerung des Grundstücks dann entstehen. Denn wie gesagt, wurde ja schon ein paar Mal betont, das ist ein Privatinvestor, ihm gehört das Grundstück, alles schön und gut. Aber wenn er das dann wieder veräußert, einen erheblichen Mehrgewinn, jetzt mal davon abgesehen, Spekulationssteuer etc., will ich gar nicht darauf eingehen, aber Fakt ist, dieses Objekt hat hinterher oder schon, wenn der B-Plan genehmigt ist, so wie es hier vorgetragen wurde, ich habe mir das auch alles angeguckt im Internet, damit gilt dieses Grundstück eine deutliche Wertsteigerung. Eine deutliche. Und wenn ich da nochmal aufs ehemalige Dahme-Nordufer-Bebauung zurückkommen darf, dort wurde dem Investor ständig irgendetwas gesagt, was ja noch fehlt, was ja noch gemacht werden müsste, was gemacht werden soll. Und so viel wie ich weiß, hat er auch fast alle Sachen oder alle Sachen, die damals verlangt wurden, immer mit eingebracht. Und hier höre ich erstmal, nö, reichen Sie mal die Fragen schriftlich ein und es sind ja jetzt so viele. Darum beziehe ich mich nur auf die eine, die entscheidende, die Währung, in welcher Form schöpft die Stadt hier einen Nutzen für alle Bürger ab? Gibt es da irgendwelche Vereinbarungen, Möglichkeiten?
Also die Stadt zieht einen großen Nutzen dadurch. Wir haben viele Anfragen nicht nur vom Gewerbe bekommen, namentlich auch durch die TH, das wird Frau Tippe bestätigen. Wir haben Wissenschaftler, Menschen, die hier tätig sind, die temporär hier beschäftigt sind, die aus der ganzen Welt kommen. Und wir haben hier nichts. Wir haben die Pension Görlitz, die in der Statistik des Tourismusverbandes gar nicht auftaucht. Und das ist der eigentliche Mehrwert, den ich vorangetrieben habe. Wir werden auch im Vorfeld des Boardinghauses hat sich Herr Arnold angeboten, dass er da auf eigene Kosten Umfeldgestaltung mit vornehmen wird. Allen Belangen der Stadt entgegengekommen, hat investiert, hat Geld in die Hand genommen. Und ein Investor, der für eine Stadt Geld auf sein eigenes Risiko aufnimmt, ohne ob er weiß, ob das jemals voll ausgelastet wird, der geht natürlich davon aus, aufgrund der Fragen. Das ist dann sein Risiko. Und was mit seinem Grundstück passiert, welchen Wertzuwachs es hat, das ist alles nicht unsere Aufgabe, das ist nicht unsere Zuständigkeit.
Ja, damit haben Sie aber nicht meine Frage beantwortet. Heißt, richtig verstanden habe, nur weil jetzt Wissenschaftler aus der ganzen Welt etc., weil wir wollen ja Hochschulstandort werden,
Darf ich mal?
Der Stadtname soll so
ergänzt
werden.
Kleinen Moment bitte, wir beruhigen alle wieder und gehen in uns.
Ja, also mir geht es eigentlich nur darum, was passiert für den Bürger noch zusätzlich. Denn diese Leute, die dort sicherlich das brauchen, das überhaupt steht gar nicht für mich, dass das notwendig ist. Für mich ist einzig und allein die Frage, was hat der Bürger in Wildau davon, wenn dort dieser neue Standort entsteht, um eben hier voranzukommen?
Also Frau Arnold, wenn ich die Namen richtig in Erinnerung habe, die hatte ja vorhin schon gefragt, da hatten wir eine Antwort drauf gegeben und Herr Kolb hatte sich jetzt auch noch mal kurz gemeldet und dann denke ich, sollte die Antwort auch abschließend sein.
Na gut, da muss ich mich wohl damit zufrieden geben, dann habe ich eine Frage und zwar...
Ich denke mal, wir kühlen uns alle mal ein bisschen ab. Herr Kolb, ganz kurz dazu.
Wobei...
Das Mikro ist aus und
jetzt ist es wieder an. Ich will nur kurz darauf hinweisen, dass ich meine Antwort nicht auf die allerletzt formulierte Fragestellung, was denn die Bürgerschaft insgesamt von einem solchen Vorhaben in Wildau haben kann. Dazu hat der Bürgermeister schon einige gemacht und in den Diskussionen in den vorausgegangenen Fachausschüssen ist das auch häufiger aufgerufen worden. Aber zu der eigentlichen Frage, die hier im Raum steht, ob es eine Möglichkeit der finanziellen Abschöpfung für Wertsteigerungen durch das Schaffung von Baurecht gibt. Dafür gibt es in Deutschland leider keine Rechtsgrundlage. Wir haben das Thema, was auch angesprochen wurde, hinsichtlich sozialer Infrastruktur an anderer Stelle, wo Wohnungsbau entsteht, für dauerhaftes durchaus angewandt. Dafür gibt es auch die entsprechenden Vorgehensweisen und die dafür notwendigen rechtlichen Grundlagen. Das trifft hier allerdings nicht zu, weil hier keine soziale Infrastruktur in Anspruch wird.
Gut, vielen Dank, Herr Kolb. Herr Weidler, bitte.
Ich hätte noch eine ganz kurze Nachfrage zu dem Punkt, den Herrn Vulpius angesprochen hatte, sprich der Stadtwebseite, wo wir uns ja tatsächlich mal zu 100% einig waren. Es wurden uns ja Zahlen vorgelegt, quasi, die bekommen haben. Man die Führung quasi hier auch nochmal, Herr Anders ist ja da, zufällig näher bringen, was dieses Logo jetzt quasi gekostet hat. Und die Webseite im Design, die wir tatsächlich noch nie gesehen haben bis jetzt.
Wer möchte? Möchte?
Also zu den... Zu den Kosten, Marc, willst du da was sagen?
Ja, erste Sparmaßnahme. Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Abend. Ich habe jetzt die Kosten nicht ganz im Blick. Wir hatten ja damals einen Rahmenvertrag in Höhe von 30.000 Euro vergeben gehabt. Ein Rahmenvertrag, so wie wir es auch geantwortet hatten, ist ein Rahmenvertrag. Die Leistungen werden immer separat abgerechnet, wenn eine Leistung vorgelegen hat. Bisher war es relativ überschaubar. Ich weiß gar nicht, wir waren bei 6.000, 7.000 Euro, was wir bisher ausgegeben haben im Rahmen des Rahmenvertrages. Und die Vergabe jetzt für die Technik, die habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber was wir machen können, ist die Beantwortung der Fragen plus die zusätzliche Frage nochmal von Herrn Vulpius. Die können wir auch gerne mit ans Protokoll hängen. Dann sieht es die Öffentlichkeit auch. Das ist überhaupt kein Problem.
Gut, vielen Dank. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich tatsächlich die letzte Frage noch mal annehmen und danach die Einwohnerfragestunde schließen. Bitte, Sie dürfen noch.
Ja, noch mal zum Schulumbau. Da haben Sie ja heute eine ganze Menge erzählt. Und was ich jetzt daraus entnommen habe und auch selber gelesen habe etc., bedeutet es ja, wenn die Baumaßnahmen beginnen, findet ein Teil in diesen aufgestellten Modulen, Containern statt und ein Teil oder der Hauptteil des Unterrichts bleibt in dem bestehenden Schulgebäude. Das bedeutet also, dass während der Bauphase dort auch Unterricht stattfindet. Und jeder, der mit dem Bau zu tun hatte und hat, so wie ich, der weiß, was da für Lärm, Dreck und andere Belästigungen entstehen. Wie ist denn das gesichert, dass überhaupt Unterricht auf dieser Baustelle dann störungsfrei stattfinden kann. Denn ich meine, es sind Kinder und die gucken dann lieber aus dem Fenster, was macht der Bagger da oder was macht der Bauarbeiter da. Ja, also das wäre für mich nochmal eine entscheidende Frage. Wie intensiv ist der Unterricht denn dort, dass die Kinder nicht komplett abgelenkt sind und sagen, naja, ist ja interessant hier das nächste halbe Jahr oder wie auch immer.
Verstanden. Kann jemand dazu eine qualifizierte Antwort geben? Also ich kann es nicht, tatsächlich, weil ich nicht vom Bau bin.
Herr Kolb?
Das ist ja eine Frage, die weniger auf das Bauen ungefähr abzielt, sondern das Bauen nur als Ursache dafür sieht, dass Kinder abgelenkt werden. Das ist dann eher Frage an die Pädagogik. Aber seitens des Baugeschehens kann nur darauf hingewiesen werden, dass wir uns natürlich aller Verantwortung da bewusst sind hinsichtlich dem Baufortschritt und dem so wenig wie möglich störenden Einfluss auf das Schulgeschehen drumherum also Einfluss zu nehmen. Es ist nie auszuschließen, dass natürlich Lärm und auch Staub oder andere Emissionen dort gewisse Einflüsse nehmen. Aber das ist Sache, ich kann es jetzt nur so sagen, es ist der Beschluss, dass am Standort dieser Schulstandort erhalten und ausgebaut werden soll und es nicht anders machbar ist. Aber alle Vorkehrungen werden getroffen, um das miteinander verträglich zu kombinieren und betreiben zu können. Was jetzt an pädagogischen Gedanken dazu noch im Raum steht, dazu kann ich mich aus baulicher Sicht leider nicht äußern.
Gut, vielen Dank, aber wir sind der Umstände uns bewusst. Vielen Dank. Damit schließe ich die Einwohnerfragestunde und komme tatsächlich zum nächsten Punkt. Nö, eine Pause machen wir jetzt nicht. Und Möchten denn die Abgeordneten eine Pause? Nein, keine Pause. Fertig. Wir kommen zum nächsten Punkt. Grundschulcampus Wildau Raumprogramm Entscheidung zur Flächengröße für den Küchenbereich der zukünftigen Mensa der Grundschule Aufhebung des Beschlusses S239/2023 Neufestlegung einer mehrheitlich befürworteten Variante. Tatsächlich, ich bin verwirrt. Wir machen jetzt 10 Minuten Pause, damit auch ich wieder einen klaren Kopf kriege. Wir sehen uns um 20.10 Uhr wieder. So. Dann würde ich alle bitten, wieder ihre Plätze einzunehmen. Können wir das hier ein bisschen lauter machen vielleicht? Sauber. Das ist schön. Das ist zu laut. Danke. Gut. Dann können wir abgekühlt weiterverfahren. Wir kommen zum nächsten Punkt. Jetzt in richtiger Reihenfolge. Vorstellung des Ergebnisberichtes des Bundprojektes Wir für Wildau mit den Projektträgern AWO und der Volkssolidarität. Frau Hein, Sie haben das Wort. Bitte.
Ja, also das Verbundprojekt Wir für Wildau ist im Jahr 2023 nach der Sicherstellung der Finanzierung durch die Stadtverordneten im Haushalt des Jahres 2023 durchgeführt worden. Wir haben das erstmalig durchgeführt. Wir haben dafür Fördergelder vom Land Brandenburg in Anspruch genommen aus dem Pakt für Pflege. Dieses Verbundprojekt haben wir als Stadt mit initiiert und unser großer Wunsch, muss ich sagen, das war verwaltungsseitig der große Wunsch, dass unsere zwei großen Player, die in der Stadt in der Pflege und auch in anderen sozialen Leistungen Beratung durchführen, nämlich die Arbeiterwohlfahrt und auch die Volkssolidarität, dass diese beiden Partner zusammenarbeiten zum Wohle der vorrangig natürlich der Pflegebedürftigen und der Senioren in der Stadt und ein gemeinsames Projekt mit Informationen für alle und Leistungen initiieren. Am 15.12. habe ich Ihnen diesen Projektbericht schon zugeschickt, noch mit den netten Wünschen für die Weihnachtszeit. Und durch das Ministerium oder durch den Zuwendungsgeber sind wir auch aufgefordert, diesen Ergebnisbericht in der Stadtverordnetenversammlung vorzulegen. Das heißt, auch hier die Möglichkeit einzuräumen, Rede und Antwort zu stehen. Das ist also Auflage aus dem Bewilligungsbescheid. Deshalb dieses Projekt heute noch mal Gegenstand der Tagesordnung. Heute Abend sind Frau Tepper, Herr Träger für die Arbeiterwohlfahrt hier, die uns an diesem Projekt begleitet haben, und Frau Linke, ist sie noch da oder?
Doch, da.
Ja, von der Volkssolidarität. Und ich denke, es wäre vielleicht ganz gut, noch einmal ganz kurz zu hören, wie es die Projektbeteiligten letztendlich hier selbst empfunden haben, das Jahr 2021, wie es gelaufen ist, wo wir an unsere Grenzen gestoßen sind und wo wir daraus natürlich jetzt auch Schlussfolgerungen getroffen haben für die Weiterführung eines weiterführenden Projektes, aber in einer anderen Art und Weise, welches ja heute auch Gegenstand der Tagesordnung noch sein wird mit einem Beschluss. Ich denke, Frau Tepper, dass Sie ganz kurz vielleicht zu uns kommen.
Herzlich willkommen, Frau Tepper. Wir haben extra Mikro für Sie. Genau, jetzt kann es losgehen.
Ja, vielen Dank erstmal. Auch von mir einen guten Abend an alle und in die Runde. Einige kennen mich vielleicht schon, ich stelle mich noch mal kurz vor. Mein Name ist Gundula Tepper und ich arbeite bei der Arbeiterwohlfahrt in Wildau als Quartiersmanagerin. Das Geschäftsfeld oder diesen Geschäftsbereich, den haben wir im letzten Jahr etabliert und mir wurde so ein Stück weit die Ehre zuteil, den zu bekleiden und mit Leben zu füllen. Frau Hein hatte ja zum Verbundprojekt schon so ein Stück weit eingeleitet. Ich würde Ihnen jetzt nochmal die wichtigsten Fakten vielleicht aus dem Ergebnisbericht vorstellen wollen und im Anschluss daran gerne Fragen beantworten, falls denn welche auftauchen sollten. Zunächst vielleicht eingangs zu der Ausschreibung seitens der Stadt. Die Stadt hat einen Aufruf gestartet an soziale Träger hier in der Umgebung, eben einen Aufruf gemacht, dieses Projekt oder generell ein Projekt im Rahmen des Förderprogramms Pflege vor Ort durchzuführen. Und wir als AWO haben uns gemeinsam mit der VS Bürgerhilfe dazu entschlossen, ein Verbundprojekt zu starten. Das Ganze umfasst vornehmlich Beratungs- und Unterstützungsleistungen für Ältere, chronisch Kranke, Multimorbide, von Armut Bedrohte, aber auch generell interessierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wildau Pflege und Gesundheit betreffend. Und wir haben hier in Wildau einen kleinen Sitz dafür etablieren können, tatsächlich in Form des Kompetenzzentrums. Einige von Ihnen kennen das vielleicht. Wir sind ansässig in der Karl-Marx-Straße 123, dort eben auch mit unseren Beratungsleistungen vor Ort. Die VS Bürgerhilfe konnte dem Verbundprojekt mit 8 Wochenstunden beiwohnen. Bei uns waren es 12 Wochenstunden. Und die Leute kommen mit ganz unterschiedlichen Bedarfen und Fragestellungen zu uns. Vornehmlich ist es der Senior selber, der eben sich im Gesundheitsdschungel, sage ich mal, so ein Stück weit zurechtfinden muss, aber auch tatsächlich viele Angehörige oder Interessierte, ne? Weil das Feld Gesundheit und gerade auch die Pflege im Rahmen dessen ja nicht immer ganz durchdringlich ist, ne? Ziel des Ganzen war es, ein Stück weit Klarheit zu schaffen und den Menschen einfach die Möglichkeit zu eröffnen, ihre Gesundheitskompetenzen zu stärken, eben durch Aufklärung, durch Beratung, durch Information. Wie haben wir versucht, das zu erreichen? Wir haben Informationsangebote zu festen Themen beispielsweise ausgestaltet, ausgeschrieben, dazu Veranstaltungen durchgeführt. Eines der Anliegen, das wir daneben hatten, war tatsächlich die Stadtentwicklung oder Stadtgestaltung. So ein Stück weit eben Wohnumfeld gestalten für jedermann und für jeden Bedarf, vornehmlich eben für die Zielgruppen, die ich eingangs benannt hatte. Und hier haben wir im Rahmen dessen beispielsweise auch gemeinsam Quartiersbegehungen durchgeführt mit Barrierechecks, um einfach nochmal so ein Stück weit auch für das Thema Behinderung oder das Leben mit Einschränkungen sensibilisieren, dort eben Hürden im Alltag oder auch Barrieren aufzuzeigen Und bisher ist es so, dass wir, jetzt muss ich mal in den Bericht schauen, wir konnten gemeinsam im letzten Jahr rund 100 oder ein Stück über 100 Leute erreichen, tatsächlich, die unsere Angebote in Anspruch genommen haben. Zunächst in der ersten Jahreshälfte war es so, dass wir uns auch ein Stück weit etablieren mussten, das Ganze erstmal durch geeignete Werbemittel an den Mann bringen mussten, dafür werben mussten, das Ganze auch in Anspruch zu nehmen. Weil die Hemmnis gegenüber der Inanspruchnahme ist doch deutlich hoch. Die Menschen trauen sich zum Teil tatsächlich nicht, uns aufzusuchen oder haben auch eine gewisse Skepsis, auch anzurufen mit ihren Fragestellungen, finden sich dann nur schwer zurecht. Und wir sind in der zweiten Jahreshälfte vermehrt dazu übergegangen, auch in das aufsuchende Angebot zu gehen, also die Leute eben auch bei Schwierigkeiten oder Hürden zu Hause zu beraten, vor Ort zu beraten, da wo sie wohnen, auch Veranstaltungen dort stattfinden zu lassen, wo die Menschen wohnen, beispielsweise in der Fichtestraße, in den zwei Concierge-Objekten, die dort ansässig sind, wo man hätte davon ausgehen können, dass wenn das Angebot direkt in unmittelbarer Nähe stattfindet oder auch zur Verfügung gestellt wird, dass da eben eine entsprechende Anspruchnahme zu verzeichnen ist. Wobei wir sagen müssen, dass das tatsächlich nicht der Fall war, erstaunlicherweise. Also auch da war das recht verhalten, muss ich sagen. Die Menschen kontaktieren uns nun vornehmlich übers Telefon oder haben uns vornehmlich übers Telefon kontaktiert, sind selbstständig in die Beratungsstellen gekommen. Also nicht nur die AWO hat hier in Wildau eine Beratungsstelle, sondern auch die VS Bürgerhilfe hat oben am Hückehofener Ring 34 einen festen, eine feste Anlaufstelle. Weitere Ziele, die wir verfahren, waren dann eben abgeleitet aus den Fragen der Interessenten, beispielsweise auch der Ausbau von Helferkreisen. Das Ehrenamt ist ein wichtiges Thema, weil Dienstleistungen über einen Akteur ziehen doch zunehmend schwierig wird, auch für uns. Wir hatten so ein bisschen in den Geschäftsberichten eingangs gehört, dass Personal ja überall irgendwie ein Thema ist, dass sich das eben zunehmend schwierig gestaltet. Und hier sind wir dazu übergegangen, aktiv dafür zu werben, das Ehrenamt zu stärken, die Nachbarschaftshilfe wieder mit auf den Plan zu rufen oder vermehrt auf den Plan zu rufen und hier eben auch dafür zu werben, dass sich die Leute einfach in der Nachbarschaft füreinander interessieren, einander wahrnehmen. Das ist ein ganz großes Anliegen beider Akteure gewesen. Ansonsten lief es so, dass wir uns in regelmäßigen Intervallen miteinander verständigt haben. Wir sind da in den kollegialen und fachlichen Austausch gegangen, haben diverse Veranstaltungen gemeinsam eben auch besucht, sind auch in die Gespräche gegangen mit unterschiedlichen Akteuren der Stadt, zum Teil in der Wohnungswirtschaft beispielsweise, aber eben auch mit Gewerbetreibenden oder Ähnlichen, haben uns da eben vorgestellt, unsere Intentionen vorgestellt und eben auch erfragt, wo sehen denn die Leute, die eben ansonsten ihre Geschäfte hier vor Ort haben oder ihre Dienstleistungen hier anbieten, wo sehen die vielleicht auch Bedarf? Also versucht tatsächlich, mehrere Anlaufstellen irgendwie mit einzubeziehen in unsere Prozesse, in unsere Entscheidungsfindungen, die Gestaltung einer umfassenden Versorgung, sage ich mal. Wir als AWO sind ja hier mit dem Heim groß vertreten. Die meisten kennen uns ja eigentlich als stationäre Pflegeeinrichtung, aber das ist ja längst nicht mehr alles. Durch die gestiegenen Kosten ist es einfach so, dass sich die Ambulantisierung weiter vorantreibt und das tatsächlich auch was ist, wo wir jetzt dringend setzen müssen. Die Leute haben vermehrt den Wunsch, einfach auch zu Hause bleiben zu können, sicher im eigenen Wohnumfeld bleiben zu können, dort eben gut versorgt zu sein durch die Familie, durch Dienstleister wie uns, aber auch die VS Bürgerhilfe. Und Gesamtziel des Projektes war es eben auch, das auf unterschiedlichsten Wegen möglich zu machen. Von den Altersgruppen her war es so, dass sich das ganz unterschiedlich gestaltet hat. Wir konnten vornehmlich Menschen erreichen, ich sag mal, ab dem Renteneintrittsalter bis ins hohe Alter. Also ich würde jetzt sagen, Mitte 50 aufwärts, das ist tatsächlich das Klientel, was wir vornehmlich erreichen konnten. Ein Stück weit ausreicht da immer mal wieder. Wir haben auch Anfragen bekommen von Kindern oder Jugendlichen mit einem Pflegebedarf. Uns konnten aber auch immer Leute aufsuchen, die selber noch keinen Pflegebedarf haben und sich einfach für die Thematik interessiert haben. was ist schlussendlich aus dem Ganzen geworden? Tatsächlich ist es so, dass es natürlich, wie es eben bei gemeinschaftlicher durchaus auch ist, es gab eben auch Hürden, die wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich den unterschiedlichen Stundenanteilen geschuldet waren, sodass wir jetzt fürs neue Jahr dazu übergegangen sind, das Projekt oder das neue Projekt eben als Träger allein zu bekleiden. Für uns hat sich hier der Fokus nochmal insofern verändert, als dass wir das aufsuchende Angebot weiterbauen wollen, weil wir da einfach den größten Bedarf sehen und vermehrt dazu übergehen möchten, eben auch Angebote in die einzelnen Wohnkieze zu tragen. Für viele ist es einfach nach wie vor eine große Anstrengung und Mühe, uns aufzusuchen als Beratungsstelle, egal ob jetzt nun hier unten im Kompetenzzentrum oder auch im Hückehofener Ring, wo wir das unten und oben von Wildau so ein Stück weit haben oder versucht haben abzudecken. Für viele stellt das nach wie vor eine große Hürde einfach dar und somit sind wir im Bestreben, das aufsuchende Angebot einfach noch weiter voranzutreiben, um somit einfach jedem die Möglichkeit zu eröffnen, vernünftig und adäquat zu werden, umfassend beraten zu werden und so bestmöglich oder ja, möglichst selbstständig einfach auch seine Versorgung bis ins hohe Alter gestalten zu können. Weil nur wer eben auch weiß, was er machen kann, wohin er sich wenden kann, was ihm zusteht oder was möglich ist, der kann eben auch mündig und eigentlich seine Versorgung bestimmen und gestalten. Ja, das wäre es erstmal soweit von mir. Ich weiß nicht, ob meine Kollegin von der VS Bürgerhilfe noch eine Anmerkung vielleicht hat. Nee. Ansonsten der Projektbericht, der steht ja nach wie vor, glaube ich, zur Verfügung. Auf der Homepage war er, glaube ich, auch. Wird die Gelegenheit vielleicht auch nochmal nutzen für diejenigen, die uns noch nicht. Wir haben am 20.03. nochmal einen Tag der offenen Tür bei uns im Kompetenzzentrum. Da kann ich jeden nur herzlich einladen, vorbeizukommen, Fragen loszuwerden, uns kennenzulernen und das Ganze selber zu erleben.
Super. Ja. Vielen Dank, Frau Vielen Tepper. Dank. Uhrzeit 20.03. von?
Von 11, 10 Uhr und Bratwurst gibt es auch.
Ach, na Mensch, das ist ja ein Angebot, oder? Super. Vielen Dank für den Einblick in die wichtige und tolle Arbeit. Danke dafür und weiterhin viel Erfolg. Ich würde jetzt zur Behandlung von Beschlussvorlagen kommen. Es sei denn, es gäbe hier noch Fragen dazu. Nein? Dann kommen wir jetzt tatsächlich zur Behandlung von Beschlussvorlagen. Ich rufe auf die Beschlussvorlage S314-2024. Grundschulcampus Wildau Raumprogramm zur Flächengröße für den Küchenbereich der zukünftigen Mensa der Grundschule. Aufhebung des Beschlusses S239-2023. Neufestlegung einer mehrheitlich befürworteten Variante. Herr Scheiner, wollen Sie dazu? Möglicherweise, wenn dann... Ach, Herr Kolb war das, Entschuldigung. Herr Scheiner. Herr Kolb.
Okay, danke, Herr Richter.
Die Brille hat mich irritiert,
Verzeihung. Ich will versuchen, ganz kurz in das Thema einzuführen. Das ist ja schon mehrfach angeklungen heute, das Thema Grundschule und Grundschulcampus. Und es ist mal darauf hingewiesen worden, dass wir hier und in dem Fall eben zum Glück noch an der Grenze der Vorplanung zur Entwurfsplanung liegen. Und das hat nämlich auch die Entsprechung hier in, oder ihren Niederschlag gefunden, dass wir hier nochmal eine schon beschlossene Sache versuchen zu verbessern und besser auf den Weg zu bringen. Dem auch Aufhebung eines Beschlusses aus dem letzten Jahr, circa im Mai, am 13.06.23 getroffen, hinsichtlich der Ausprägung, der Ausführung der Küchengrößen, der Flächen, die für die Küchen, für den zukünftigen Mensa-Bereich im Grundschulcampus erforderlich sind. Damals wurde eine Variante C befürwortet, die eben auch Flexibilität dahingehend aus- oder ermöglicht in ihrer Größe und natürlich auch gewissen Voraussetzungen technischer Art, damit dort gegebenenfalls einmal auch eine Vollküche mit allem Drum und Dran installiert werden könnte. Das hatte eben zur Folge, entsprechende Größenannahmen in das Gesamtprojekt einzubeziehen. Entsprechend wurde auch der Gesamtbaukörper daraufhin ausgerichtet und weiter vorangeplant. Um aber die Voranplanung auch noch zu fixieren und noch zu vertiefen, sind natürlich weitere Schritte erforderlich. Und zwischenzeitlich ist da natürlich in diesem Prozess auch ein weiterer Erkenntnisgewinn vonstatten gegangen, sodass am 22. Februar diesen Jahres der Vorsitzende des Finanzausschusses nochmal auf die auch neuen Erkenntnisse hingewiesen hat an den Bürgermeister und damit letztendlich hier auch an die Stadtverordnetenversammlung heranzutreten, um hier nochmal das Thema zu überdenken und vom ursprünglichen Beschluss dort eine Vollküche vorzusehen und entsprechend Vorkehrungen zu treffen, wieder abzugehen hinsichtlich einer etwas modifizierten Variante, und die sich jetzt eben in zwei möglichen Varianten der Art, die hier aufgeführt sind, ausdrücken lässt. Das eine ist Festhalten am jetzigen Vorgehen der Ausgabeküche sowie momentan auch das Versorgen der Schüler, der Kinder vonstatten geht, dass Essen angeliefert und ausgegeben wird, und eine Variante B, etwas aufwendiger dahingehend, dass dort auch das Thema Cook and Chill vonstatten gehen kann, ein Begriff, der sich dann als Regenerierküche darstellt, der noch einige ergänzt technische Ausrüstungen und auch einen etwas größeren Platzbedarf beinhaltet. Das ist jetzt die Chance bzw. der Cut zu sagen, wir haben das nochmal überdacht, wir haben hier die Möglichkeit, nochmal zurückzurudern bzw. Verbesserung des gesamten Konzeptes vollziehen, verlangt aber eben den Ursprungsbeschluss dahingehend auf und sich jetzt hier nochmal zu einer der beiden vorgeschlagenen Varianten die Thematik der Kosten ist ja auch schon mehrfach an diesem Abend aufgerufen worden und ist auch schon nochmal darauf hingewiesen worden, dass wir in dieser Vorplanungsphase tatsächlich in Pauschalen und Kostenkennwerten hantieren, weil es noch nicht die detaillierten, die vertiefenden Planungen gibt, um dort eine Kostenermittlung im gewünschten Maße und in der ja auch dann erforderlichen Tiefe durchzuführen. Aber die Größenordnungen sind hier nochmal aufgeführt zu dieser Variante C, die ja den Ausschlag gegeben hat, von dort wieder abzukommen. Wobei es bei der Variante A, der quasi Ausgabeküche für die Mensa, dann eine Einsparmöglichkeit hinsichtlich der Baukosten von ca. 250.000 Euro ergibt. Bei der Variante B, wo man eben auch die Möglichkeit des Cook and Chills noch berücksichtigt, ist diese Einsparung um 50.000 Euro reduziert. Das sind diese Vergleichswerte, die hier geführt werden konnten. Es war auch die Frage nochmal zu klären hinsichtlich des Planungsmehrkostenaufwandes, der sich auch auf dieser Basis mit ca. 6.000 Euro ansetzen lässt. Das sind die Erkenntnisse aus dem Prozess, das sich nochmals mit der Materie auseinanderzusetzen und hier nochmal zu überprüfen, ob wir damals das Richtige entschieden haben und jetzt hier eine neue Entscheidung treffen können. So viel in Kürze dazu.
Vielen Dank dafür. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich tatsächlich die Redebeiträge auf maximal 3 Minuten pro Verordneten beschränken wollen und gebe jetzt Herrn Vulpius das Wort. Bitte schön.
Vielen Dank. Es ist natürlich sich jetzt hier 3 Minuten anzusetzen, wenn es sich um einen Beschluss handelt, den wir leider in den Fachausschüssen nicht diskutieren konnten. Hier an der Stelle setzt auch meine Kritik an. Wir reden über das Aufheben eines Beschlusses, der aber genau das hatte, was der heute, nämlich eine große Diskussionsmöglichkeit in allen Fachausschüssen. Also den haben wir ja wirklich überall durchexerziert. Und wenn man sich dann mal den Verlauf anguckt, hat es das auch gebraucht, bis die Variante C, die heute ja abgesägt werden soll, sich durchgesetzt hat bei den Stadtverordneten. Der Erkenntnisgewinn seitdem, also hier steht zwar, dass es jetzt fundamentale neue Erkenntnisse gibt, die jetzt zu diesem zur Rücknahme des Beschlusses führen sollen. Ich sehe keine. Also es, wie gesagt, das ergibt sich hier irgendwie in oder ergeht sich in Behauptungen, dass es da welche gäbe, bis auf so ein paar Zahlen. Zum Einsparpotenzial sehe ich nichts. Und dass das mit der Variante C natürlich die teuerste ist, haben wir damals auch gewusst und haben wir Möglichkeit offen lassen, hier irgendwann eine Vollküche betreiben zu können. Also von daher erschließt sich mir tatsächlich nicht, warum wir das heute anfassen wollen, wenn wir uns dann halbwegs ernst nehmen. Ich finde es schön, dass dann heute über Einsparpotenziale gesprochen wird, als wir vor 2 Monaten über Einsparpotenziale von 8 Millionen oder in der Größenordnung von 6,7 Millionen reden wollten, war die Diskussionsbereitschaft, naja, eher mau, möchte ich mal formulieren. Da gab es überhaupt gar keinen Aufschrei. Das ist im Hauptausschuss dann einfach so beschlossen worden, dass wir hier eine Kostensteigerung entsprechend von 1, auf 8 Millionen dann vollziehen. Von daher finde ich es auch spannend, wie gesagt, wenn Kosteneinsparung jetzt plötzlich hier das Argument sein soll. Und wie gesagt, diese ganze Kurzfristigkeit, also der Ausschussvorsitzende schreibt am 22. im Mail ans Rathaus und am gleichen Abend gibt es dann eine Verwaltungsvorlage. Möchte ich gar nicht so sehr diskutieren. Ich finde es nur schade, dass wir hier um die Möglichkeit beraubt wurden, entsprechend da nochmal fundiert dazu zu reden. Wir werden das jetzt hier einfach abstimmen. Ich ahne, wohin die Reise geht. Die Mehrheiten sind sicherlich dann vorher auch schon entsprechend klargezogen. Insofern bitte ich den Vorsitzenden darum, zunächst abzustimmen, ob überhaupt zurückgenommen wird und später dann abzustimmen, für welche Variante bei erfolgter Zurücknahme dann votiert wird, um hier nicht vorauszusetzen, dass wir durch Heben für A oder B, so lese ich zumindest aktuell die Beschlussvorlage, dann Variante C einfach so beseitigen. Genau. Vielen Dank.
Gut, ich habe das als Antrag verstanden, quasi diese Beschlussvorlage getrennt abzustimmen. Dann möchte ich über diesen Antrag jetzt abstimmen. Wer diesem Antrag, der, so habe ich das verstanden, Herr Wulpius. Sie haben beantragt.
Also wenn Herr Fulpes das jetzt nicht beantragt hätte, hätten wir jetzt also wie wäre das Prozedere sonst gewesen?
Das erkläre ich Ihnen gerne.
Sie hätten jetzt gefragt, ob A oder B?
Ganz genau.
Nachdem alle hier anwesend, oder zumindest die damals auch dabei waren, ja schon mal als die Chance bestand, also A, B oder C zu wählen, haben wir uns mehrheitlich für C entschieden. Jetzt gibt es eine neue Vorlage, weil die damals von der Verwaltung favorisierte Variante B ist ja durchgefallen bei den Stadtverordneten. Und jetzt gibt es eine neue Beschlussvorlage, die die favorisierte Variante C einfach außen vor lässt. Und jetzt stimmen wir nochmal neu ab, ob es A oder B sein soll.
So lese ich das hier, ja.
Ja, aber das ist doch, nö, oder?
So lese ich das hier.
Also wir haben doch C abgestimmt. Also wenn überhaupt, nehmen wir den Beschluss zurück und stimmen dann ab, ob A oder B. Weil im besten Fall nehmen wir C ja gar nicht zurück, weil wir uns ja schon mal nach bestem Wissen und Gewissen für C entschieden haben.
Da muss ich denn tatsächlich mit der einreichenden Stadtverwaltung Rücksprache halten. Herr Anders?
Gut, das kann man jetzt so oder so sehen. Am Ende des Tages, wenn hier mehrheitlich für A oder für B gestimmt wird, ist C eigentlich automatisch aufgehoben. Aber man kann es auch so machen, dass erst über die Aufhebung beschlossen wird und dann über A oder B.
Gut. Frau Rudolph.
Ich wollte mich noch mal dazu äußern, dass die Art und Weise, wie das hier gelaufen ist, wirklich viel zu kurzfristig, auch was Herr Wulpius meinte, dass das jetzt gar nicht durch die Ausschüsse ging. Und letztendlich gab es doch Mehrheiten für die Variante C. Und so viele neue Erkenntnisse gibt es dann doch nicht, dass mit der Krankheit von Herrn Scheiner als Begründung anzugeben, finde ich ein bisschen weit hergeholt, weil zu dem Zeitpunkt war Herr Scheiner nämlich nicht krank. Und ich muss mal sagen, die Fraktion Die Linke war von Anfang an für die Variante B. Also für uns ist es heute eine gute Sache, wenn B durchgeht, muss ich mal sagen. Aber ich finde, die Einsicht kommt jetzt hier ein bisschen spät. Und ich wünsche mir für die Zukunft, dass nicht einfach Beschlüsse, die gefasst wurden, von einem Tag auf den anderen geändert werden, weil die Mehrheit denn sich das mal anders überlegt hat. Finde ich von der Herangehensweise einfach nicht in Ordnung.
Okay, gut, nehmen wir so mit. Dann kommen wir jetzt dem Wunsch nach. Herr Wulpert.
Vielen Dank, dass Sie dem Wunsch nachkommen wollen. Ich muss nochmal, Katrin, danke. Also Frau Rudolf, danke, sorry. Dieses ganze Projekt, also wie oft wir hier zusammensaßen in einer Stadtverordnetenversammlung und ohne, dass die Fachausschüsse vorher beteiligt waren, plötzlich irgendwelche alternativlosen Entscheidungen, die müssen heute getroffen werden, weil die Zeit rennt. Ich erinnere an eine Dezember-Debatte oder eine Dezember-Sitzung im Jahre 2020. Und wir wissen alle, was seitdem nicht passiert ist. Also, dass wir nicht mit dem Schulneubau in Größenordnung vorangekommen sind. Wir wissen auch in der Zwischenzeit, dass es gar nicht so alternativlos war, was wir damals unbedingt beschließen mussten. Und jedes Mal wieder, wie oft haben wir gefordert, einbezogen zu werden, frühzeitig informiert zu werden. Und es passiert bei diesem Projekt schlichtweg nicht. Jetzt sitzen wir wieder da, haben wieder eine quasi, Herr Vorsitzender hat es so schön gesagt, quasi eine Tischvorlage und müssen schon wieder irgendwas entscheiden. Heute nehmen wir was zurück, was wir im Mai schon mal beschlossen haben. Herr Scheiner, ich zitiere Sie ja gerne an solchen Stellen. Ne? Also wenn es um andere Beschlüsse ging, dann wird gerne gesagt, das haben wir schon mal so beschlossen, das fassen wir nicht nochmal an. Heute ist es irgendwie genau anders. Also sorry, also mir geht's, darf man das sagen, auf den Sack. Also dieses Projekt mit dieser Informationspolitik, das haut so nicht hin. Also wie sollen wir denn qualifizierte Beschlüsse fassen? Wann geht's denn wirklich mal voran? Wir sind immer noch in der Vorplanung, höre ich heute. Und ich rede mich gerade in den Waran, aber sorry, das haut nicht hin. Das macht einfach keinen Spaß so. Danke.
Gerne. Dann stimmen wir jetzt in... Herr Scheiner, bitte.
Also ich kann die Aufregung und den Ärger von Frau Rudolf und Herrn Wulpius ja verstehen. Nur eine kurze Randbemerkung, Frau Rudolf, ich war ja krank. Ich bin aus dem Krankenhaus gekommen und habe dann die Informationen, die wir hier ja meinetwegen... Wir können das ja gerne noch erweitern, die Informationen. Wir haben schon damals, als wir uns für C, und ich habe auch für C gestimmt, als wir uns für C entschieden haben, haben wir gesagt, wir wollen uns die Optionen offen halten. So, und die Option ist im Endeffekt am Ende des Tages, und da sind auch nicht die Zahlen, die Herr Kolb jetzt, also für mich jedenfalls, und deswegen habe ich mich, die Optionen sind die 800.000 Euro, die 600, ja, aber im Endeffekt steht da nicht dahinter, was da für Küchentechnik dazu gehört, wo der Rattenschwanz noch hinten dran hängt. Und da sah ich mich ganz einfach verpflichtet, das nochmal allen vorzulegen. Und jeder hat gerne die Chance, sich auch nochmal dazu zu informieren. Aber über die Kosten waren wir uns ja schon einig, dass das dann so ein Rattenschwanz wird. Das konnte doch keiner sehen. Und wenn ich dann höre, zumindest die Signale sind so, dass wir aller Wahrscheinlichkeit nach für diesen Bereich keinerlei Euro kriegen werden an Landesförderung, dann frage ich mich schon, ob wir dann sehenden Auges, wie bei so vielen Sachen, die wir hier in den letzten 2 Jahren diskutiert haben, da gibt es Fördermittel, da gibt es hier was. Ja, ich meine, wir wollen jetzt nicht über Lieblingsprojekte von Fahrradfahrern diskutieren. Dieser Teil ist auf Bundesebene gesperrt, komplett. Aber wir diskutieren immer noch, ich sehe sogar einen Imagefilm, ja, die Region wird sich jetzt dazu. Erklären können wir uns ja gerne. Erklären können wir uns ja gerne. Aber am Ende des Tages muss das doch für die Bürgerinnen und Bürger greifbar sein, was wir uns leisten können. Und die Zeit ist ganz einfach so, wie sie jetzt ist. Und da sah ich die Notwendigkeit, dass man zumindest sich nochmal damit befasst. Wenn die Mehrheit hier eine andere Auffassung hat, gerne.
Herr Wulpius, Sie haben nicht das Wort. Herr Weidler und dann Frau Krebs, bitte.
Bevor wir jetzt hier final zur Abstimmung kommen, alles Vorhergesagte erstmal beiseite geschoben, möchte ich nur erwähnen, ich bleibe dabei, gutes Lernen und glückliche Kinder fangen generell immer mit dem Essen an und von daher wird meine Abstimmung dementsprechend auch sein. Danke.
Gut, Frau Krebs, bitte.
Genau, wir haben für Variante B uns entschieden, weil auch damals schon klar war, dass die Variante C wirklich sehr viel teurer ist. Das ist eigentlich jetzt nicht eine neue Erkenntnis. Wahrscheinlich sind die Kosten jetzt nochmal explodiert. Und mich hat damals schon irritiert, es ging ja so nach und nach, wurden es immer mehr, die für die Variante C waren. Und ich finde tatsächlich, dass wir bei dieser Frage, auch wir hätten gerne eine Vollküche, so, aber die Kosten für die Grundschule galoppieren irgendwie von Sitzung zu Sitzung. Erst waren es 18 Millionen für den Bau, dann sind es 30 und wir wissen nicht, wo die Haltegrenze sein wird. Dann waren es 3 Millionen für den Modulbau, jetzt dann sind es 8 Millionen für den Modulbau. Und vor diesem Hintergrund denke ich, dass man aufpassen muss bei den Wünschen an die Grundschule, sondern dass wir tatsächlich bei dem Rahmen, den wir uns gesteckt haben, nämlich den Grundschulbau dort durchzuführen, ist der finanzielle Gürtel schon relativ eng. Und ja, den sollte man dann bei neuen Entscheidungen, die getroffen werden, einfach mit berücksichtigen. Also ich, wie gesagt, war wirklich irritiert, dass wir uns für Variante C entschieden haben, weil wir das Geld gerade nicht so locker sitzen haben. Das hat Herr Anders schon immer gesagt. Diese Grundschule bedeutet eine finanzielle Herausforderung. Und die Option, das nochmal umzubauen, wäre ja auch gegeben. Das ist natürlich dann teurer. Aber sie wäre trotzdem möglich gewesen, so habe ich es zumindest verstanden. Und sollte Wildau dann wirklich mal so viel Geld haben, dass es sich das leisten kann, dann ist es doch gut, dann könnte man es noch mal machen. Aber zurzeit haben wir das Geld nicht, glaube ich.
Vielen Dank, Frau Krebs. Die Stadtverwaltung ist dem Antrag von dem Wohlbüß nachgekommen, dass wir getrennt abstimmen, erstmal über die Aufhebung des Beschlusses. Deswegen kommen wir jetzt zur Abstimmung. Dem Beschluss S239-2023 vom 13.06.2023 aufzuheben. Wer dem so zustimmt, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Fünfzehn Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Drei Gegenstimmen. Gibt es Enthaltungen? Eine. Damit ist der Beschluss aufgehoben. Wir kommen nun zur zweiten Abstimmung. Wir haben die Variante A und die Variante B. Wir stimmen als erstes Variante A, die kleine Variante, ab. Wer dieser so zustimmt, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Elf Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Acht Gegenstimmen, keine Enthaltung. Jetzt kommen wir zur Variante B. Wer stimmt der Variante B zu? Den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Zwölf Gegenstimmen. Damit hat Variante A den Zuschlag bekommen und ist hiermit beschlossen. Ich rufe auf als nächste Beschlussvorlage Durchführung eines Projektes im Rahmen der Förderrichtlinie Pflege vor Ort im Jahr 2024. Ich möchte zu dieser Beschlussvorlage bemerken, dass Frau Schulz, Frau Ziervogel und ich mich als befangen erklären. Ich würde für diese Beschlussvorlage Herrn Wohlbüß die Sitzungsleitung übergeben.
Ja, vielen Dank. Es geht um den Tagesordnungspunkt Durchführung eines Projekts im Rahmen der Förderrichtlinie Pflege vor Ort im Jahr 2024. Dazugehörige Beschlussvorlage S301/2024 wurde zumindest im Finanzausschuss und im Sozialausschuss entsprechend diskutiert und befürwortet. Gibt es seitens der Stadtverordneten Redebedarf zur Vorlage? Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich um entsprechende Abstimmung. Wer der Vorlage S301/2024 zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das wirkt wie Einstimmigkeit. Gegenprobe, gegen Stimmen, Enthaltungen. Dann mit den jetzt stimmberechtigten 16, richtig? Einstimmig angenommen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Wolpius. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Beschlussvorlage. Das müsste die Neubesetzung in den Fachausschüssen sein. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt folgende Neubesetzung in den Fachausschüssen. Ich zähle kurz auf. Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaft, Herr Korte für Herrn Wiedelack. Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Liegenschaften, Herr Korte für Frau Katrin Rudolph. Ausschuss für Umwelt und kommunale Ordnung, Frau Krebs, für Herrn Wiedelack. Gibt es dazu Redebedarf? Dem ist nicht so. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer der Beschlussvorlage F309/2024 so zustimmt, bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank. Dann kommen wir zur nächsten Beschlussvorlage, F310/2024, Berufung eines sachkundigen Einwohners in die Ausschüsse für Haushalt, Finanzen und Liegenschaften und für Bildung und Soziales. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, Herr Gülow wird mit sofortiger Wirkung als sachkundiger Einwohner in die Ausschüsse für Haushalt, Finanzen und Liegenschaften und für Bildung und Soziales berufen. Die Beschlussvorlage folgt dem Antrag der Fraktion Die Linke. Gibt es hierzu Redebedarf? Nein? Dann bitte ich um Abstimmung. Wer der Beschlussvorlage F310/2024 so zustimmt, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Das sind tatsächlich 18 Ja-Stimmen. Ja, Herr Weidler, seht ihr von hier? Gibt es Gegenstimmen? Enthaltung, Herr Stock? Eine Enthaltung. Damit geht auch diese Beschlussvorlage als beschlossen. Als nächstes kommen wir zur Informationsvorlage I320/2024, Informationen zu Wege aus dem Fachkräftemangel in Wildau, Umsetzung Beschluss S215/2023. Hier handelt es sich um eine I-Vorlage, diese gilt nicht der Abstimmung. Wenn es Fragen gibt, dann können diese gerne gestellt werden. Bitte, Herr Wolpius, Sie dürfen.
Vielen Dank. Wir hatten ja die Gelegenheit, die entsprechende Vorstellung schon im Hauptausschuss zu genießen. Hier nochmal fürs große Protokoll. Als seinerzeit einreichende Fraktion möchten wir nochmal auf zwei Geschichten hinweisen. Zum einen steht für die Umsetzung 2023 nach Auffassung der Verwaltung ist eine Bereitstellung von Wohnraum durch die Stadt Wildau faktisch nicht möglich. Hier, also kann man ja erstmal so sagen, wüssten wir perspektivisch gern, woran das festgemacht wird und ob es nicht vielleicht doch Möglichkeiten gibt, zum Beispiel mit dem städtisch eigenen Wohnungsbauunternehmen entsprechende Agreements zu treffen. Wir glauben, da ist auf jeden Fall was möglich. Und dann zur Umsetzung 2024. Diese AG soll ja weiterarbeiten beziehungsweise nochmal verstärkt werden. Da sind ein paar Beispiele genannt, wer da so dabei sein sollte. Für uns aus eben benanntem Kriterium wichtig, dass vielleicht auch die WIBO entsprechend dann dort Mitglied ist. Und weil es ja auch um den Fachkräftemangel im Bereich Kindertagesstätten ging, wäre es vielleicht auch gut, aus der Verwaltung speziell oder aus dem Bericht speziell dann auch Kita-Leitungen mit am Start zu haben, um dort auch nochmal vielleicht zu hören von den Kolleginnen, woran könnte es denn im Zweifel liegen, dass wir hier Fachkräfte, die natürlich überall Mangel sind, dann vielleicht nicht nach Wildau locken können, also wo an welchen Stellschrauben, und darum geht es ja final, können wir hier nochmal drehen, um von den wenigen, die es gibt, möglichst viele nach Wildau zu holen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Wolpius, für die Anmerkung. Gibt es weiteren Redebedarf zur E-Vorlage? Wenn das nicht der Fall ist, würde ich tatsächlich auf die nächste Beschlussvorlage schwenken. Das wäre die S-297-2024, Schertlingstraße, Röntgenstraße, Änderung des Bauprogramms vom 12.12.2017. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, der Bürgermeister wird beauftragt, das beschlossene Bauprogramm vom 12.12.2017 S19/329/17 für den Bereich der Schertlingstraße gemäß der Verfassung zur Informationsvorlage I-277-2023 überarbeiten zu lassen. Gibt es hier zur Rede Bedarf? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dieser Beschlussvorlage S-297-2024 so zustimmt, bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Das sind 17 Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Eine Enthaltung? Frau Rudolph ist momentan zur Abstimmung nicht anwesend. Fürs Protokoll. Vielen Dank. Damit gilt die Beschlussvorlage als beschlossen. Wir kommen zur Beschlussvorlage S-298-2024. Vorhabenbezogener Bebauungsplan. Freiheitsstraße, Ecke Birkenallee. Errichtung eines Boardinghauses am Standort Freiheitsstraße, Ecke Birkenallee. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt. Erstens, der Entwurf für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Freiheitsstraße, Ecke Birkenallee wird in der hier vorgelegten Fassung gebilligt. Die Entwurfsunterlagen bestehen aus der Planzeichnung und der Begründung, siehe Anlage. Zweitens, das Verfahren wird gemäß § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren als Bebauungsplan der Innenentwicklung ohne Durchführung einer Umweltprüfung aufgestellt. Drittens, zur Beteiligung der Öffentlichkeit ist die Veröffentlichung im Internet des Entwurfs nach § 3 Absatz 2 BauGB durchzuführen. Zudem sind die Unterlagen in der Zeit vom 28.02.24 bis 8. April 2024 in den Räumen der Bauverwaltung der Stadt Wildau, Karl-Marx-Straße 36, 15745 Wildau während der regulären Öffnungszeiten einsehbar. Viertens, die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, sind gemäß § 4 Absatz 2 BauGB im Verfahren zu beteiligen. Ich glaube, ich spare mir das Vorlesen nächstes Mal. Gibt es dazu noch Redebedarf? Herr Dr. Sternnagel, dann Herr Wilde, bitte. Vielen Dank, Herr Wolfes.
Es wurde ja vorhin die Frage gestellt, der Aufwertung des Grundstückes. Es wird auf jeden Fall einen städtebaulichen Vertrag geben müssen. Da muss ja sicherlich festgehalten werden, dass der Weg freigehalten wird für den Radweg, dass möglicherweise der Parkplatz hergerichtet wird, der in erster Linie natürlich überwiegend vom Boardinghaus genutzt werden wird. Die Frage ist, es wird ja keine Infrastruktur benutzt. Das ist nach meiner Ansicht nicht richtig. Boardinghaus ist nicht definiert. Das ist ein Gästehaus, aber es gibt keine Festlegung, was ist so ein Boardinghaus, alles, was ist notwendig. Es ist also auch möglich, dass dort Studenten wohnen können, dass dort Ferienwohnungen entstehen können. Ja, und wenn es alles vielleicht doch nicht so richtig klappt und das nicht so richtig ausgelastet ist, könnte ich mir natürlich auch vorstellen, dass da irgendwelche Antrag gestellt werden könnte, dass da Flüchtlinge runterkommen, und das ist sicherlich auch nicht so ganz von der Hand zu weisen, denn der Druck wird ja auch in Wildau sicherlich zunehmen, und da wird es keinen geben, der dann die Hand nicht hebt, dass das eventuell umprofiliert wird in ein ähnliches Haus, und dann natürlich wird ja die Infrastruktur in Größenordnung benutzt. Das heißt also, das ist nicht definiert, und ich bin der Meinung, es wird Infrastruktur höchstwahrscheinlich sowohl Kitas auch als Schulen werden in Anspruch genommen werden, denn es werden ja auch Studenten, die Kinder haben, oder Dozenten, die Kinder haben und so weiter da wohnen. Also so ganz ohne, dass es null ist, das glaube ich nicht. Ich bin der Meinung, hier muss im städtebaulichen Vertrag etwas drinstehen, und wir müssen hier auch den Investor etwas zur Kasse bitten. Danke.
Vielen Dank, Herr Dr. Sternhagel. Herr Wilde, bitte, Sie hatten sich gemeldet.
Es wurde schon angesprochen bei den Worten des Bürgermeisters, das Verhältnis zu den Nachbarn. Auf dem letzten Stadtentwicklungsausschuss habe ich Sie gefragt, ob sie mit ihren Nachbarn übereingekommen ist, ob übereingekommen sind. Ihre Antwort, dass man sich mit den Nachbarn geeinigt hat und ihre Wünsche realisieren wird. Ich habe dann gehört von dem Verlauf des Ausschusses für Umwelt und kommunale Ordnung und war dann einigermaßen irritiert über die Aussagen, die dort getroffen wurden. Ich mache meine Zustimmung zu dieser Aufstellung des B-Planes abhängig von der Frage, sind Sie mit Ihren Nachbarn übereingekommen und wie wurde dort was geregelt?
Herr Scheiner, bitte. Gab es da nicht folgende Anmerkungen auch, dass es da schriftlich vergibt, Herr Bürgermeister?
Also ich würde ja vorstellen, Herr Arnold, der nimmt gerade schon den Platz ein, dass Ach. Er da noch was sagen kann. Dann kommt es aus direkt von da, wo was auch brauchen.
Herr Arnold, bitte, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend. Wir hatten ja das, was wir im Ausschuss auch wiedergegeben haben, ja im vergangenen Jahr Gespräche mit den unmittelbaren Nachbarn zusammen mit dem Bürgermeister. Und um auf die konkrete Frage Wilde noch einzugehen, was im Umweltausschuss vorgetragen wurde, da gibt es jetzt inzwischen eine Vereinbarung mit dem unmittelbaren Nachbarn.
Also mir liegt, um das zu ergänzen, ein Letter of Intent vor, also eine Vereinbarung, wo das tatsächlich festgeschrieben ist. Und wir können ja auch direkt Familie Jung befragen, ob das soweit alles richtig ist. Wir sind ja hier.
Herr Scheiner, ich sehe Sie doch. Doch, ich habe Sie aber gesehen. Schnipsen mag ich nicht. Sie haben das Wort, bitte.
Also bevor das hier wieder ausartet in diesen türkischen Basar, den wir ja zuletzt hatten. Ich stimme Herrn Wilde vollkommen zu. So haben wir von Anfang an dieses Projekt betrachtet. Einvernehmen in der näheren Nachbarschaft. Ansonsten brauchen wir dem nicht zuzustimmen. So, und wenn es jetzt ein Letter of Intent, ich bin da mal vorsichtig mit Letter of Intent, ja, wir haben so... Ja, andere machen daraus dann einen Optionsvertrag, damit haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Also insofern bitte ich auch wirklich darum, wenn der Bürgermeister sagt, ihm schreiben vor, dass eine Klärung herbeigeführt hat, dann werden jetzt hier auch nicht Familie Jung oder irgendjemand anderer, wo kommen wir denn da hin, sich hier zu erklären. Wenn der Bürgermeister es hat, ist das Kram des Amtes. So, und entweder wir vertrauen jetzt dem Bürgermeister, dass er das hat, oder wir vertrauen ihm nicht. Ich vertraue ihm und deswegen werde ich zustimmen.
Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Wer dieser Vorlage S-298-2024 so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Vierzehn Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Eine. Herr Dr. Sternhagel, ist das eine Gegenstimme? Na, ist doch wunderbar. Dann haben wir zwei. Gibt es Enthaltung? Drei haut nie hin. Doch, tatsächlich? Nee. 14, 2, 3. Ihr macht mal fertig heute. Gut. Dann gilt diese Beschlussvorlage ebenfalls als beschlossen. Dann rufe ich auf die Beschlussvorlage S-299-2024, Beitritt der Stadt Wildau zur Organisation Majors for Peace. So heißt das, wa? Sie möchten zwei Worte dazu sagen, Herr Bürgermeister?
Also ich wurde auch korrigiert, das heißt Moyers.
Wie heißt
Moyers, Moyers for Peace, nicht Majors. Da ist ein Y.
Okay, gut. Gut, jetzt beruhigen wir uns wieder alle. Gibt es dazu noch Klärungsbedarf? Fragen? Frau Ziervogel, ich habe darauf gewartet.
Ich habe ja darum gebeten, tatsächlich darüber noch mal was zu erfahren. Und die Stadtverwaltung war sofort so nett, mir Informationen zur Verfügung zu stellen. Was mich daran ein bisschen umtreibt, ist, dass Sie jetzt alle nach Japan fahren, um einer Mitgliederversammlung beizuwohnen. Das hat mich etwas irritiert. Ich wollte der Sache nur mal auf den Grund gehen, Herr Bürgermeister.
Also das war jetzt nicht mein Plan, tatsächlich nicht. Ja.
Sie würden denn trotz Einladung quasi hier bleiben? Schön. Gut. Sie wollen mit nach Japan, ja? Nee. Super. Denn die Frage bitte, damit wir fortfahren. Also nicht nach Japan fortfahren, sondern in der Sitzung, bitte.
Also ich habe auch nur eine Frage. Ich finde das im Übrigen eine gute Initiative, weil das so überparteilich über das ganze Land, also über ganz Deutschland verteilt, ist eine tolle Sache. Wichtig wäre für mich nur, dass dann da beitreten, wir auch das unterstützen, was dann dort im Zweifelsfalle auch verkündet wird. Okay.
Super. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer der Beschlussvorlage S299-2024 so zustimmt, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Ich freue mich über Einstimmigkeit. Nein, 18 Ja-Stimmen. Gibt es Enthaltung? Gibt es Gegenstimmen? Eine Gegenstimme. Ja, weiß ich, hätte ich ja gesehen. 18 Ja, eine Gegenstimme, 0 Enthaltungen. Damit gilt diese Beschlussvorlage als beschlossen. Ich rufe auf die Beschlussvorlage S305-2024, Abberufung des Baumschutzbeauftragten Henning Wiedelack. Ansonsten werdet ihr zu trocken. So, die Stadtverordnetenversammlung beschließt. Herrn Henning Wiedelack wird auf eigenen Antrag mit sofortiger Wirkung als Baumschutzbeauftragter der Stadt Wildau abberufen. Klärungsbedarf vermutlich nicht, denn kommen wir zur Abstimmung. Wer der Beschlussvorlage S305-2024 so zustimmt, bitte X um Handzeichen. Ja-Stimmen. Gibt es Enthaltung, Herr Weidler? Eine? Hervorragend. Dann haben wir es. Die Beschlussvorlage gilt als beschlossen. Dann kommen wir tatsächlich zur Beschlussvorlage F302-2024. Zusätzliche Bezeichnung der Stadt Wildau mit dem Zusatz Hochschulstadt. Gibt es hierzu Redebedarf? Herr Wulpus, bitte.
Genau, ich wollte natürlich niemanden enttäuschen an dieser Stelle. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, wir haben ja schon diverse Anläufe hinter uns. Ich glaube, in der Zwischenzeit wäre allemal auch die Zeit gewesen, hier eine qualifizierte Einwohnerinnenbeteiligung durchzuführen. Die haben wir nicht genutzt, sondern wir haben lieber darauf gesetzt, dass irgendwann mal ausreichend Stadtverordnete da sind, die dieser Beschlussvorlage zustimmen können. Frau Professor Dr. Tippel, sehen Sie es mir nach. Also ich finde die Idee charmant, gar keine Frage, aber darum geht es im Zweifel nicht. Dann, ich wünschte mir, dass bei solch weitreichenden Entscheidungen tatsächlich unsere Einwohnerinnen befragt würden. Nicht ohne Grund, glaube ich, hat der Landesgesetzgeber hier ja dieses Quorum vorgesehen. Also 75% aller Stadtverordneten müssen diesem oder so einem Vorschlag entsprechend zustimmen, damit das quasi dann überhaupt passieren kann. Und ich glaube, damit, also wie gesagt, das ist meine Interpretation, möchte der Landesgesetzgeber signalisieren, dass es eine sehr wichtige Entscheidung ist. Und ich glaube an so wichtigen Entscheidungen, also wie heißt die Stadt oder wie soll die nächst heißen, in der ich weiterhin lebe, hätten wir durchaus Einwohnerinnen fragen können. Wie gesagt, wir haben jetzt die, ich glaube, im Mai haben wir das erste Mal oder wieder darüber gesprochen, über diese Wiedervorlage hier. Ich glaube, da wäre allemal die Zeit gewesen. Daran kann es also nicht gelegen haben. Wollten wir an der Stelle auch nicht mit dem Ergebnis umgehen, was dann zwar herausgekommen wäre. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Wulpius. Gibt es weitere Fragen, Redebedarf? Heute sind alle Stadtverordneten und Stadtverordnetinnen anwesend und von daher kommen wir jetzt zur Abstimmung der Vorlage F302-2024. So rum. Wer dieser Beschlussvorlage so zustimmt, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Ja-Stimmen, Gegenstimmen, Enthaltung, eine. Damit gilt die Beschlussvorlage F302-2024 als beschlossen. Frau Dr. Tippel, Sie dürfen ganz kurz das Wort ergreifen tatsächlich.
Beides geht auch. Ja, also zunächst mal ganz herzlichen Dank für das Vertrauen, lieber Herr Burpius. Alles okay, das ist... Natürlich sehe ich Ihnen das nach. Sagen wir mal so, das ist ein bisschen Ansporn für uns, dass wir in einer neuen Namensgebung und mit der Bezeichnung vielleicht dann doch das Quorum, von dem Sie gesprochen haben, vielleicht auch im Nachhinein erreichen. Und von daher freue ich mich sehr. Ich wollte noch einen kleinen Satz sagen, weil ich wäre normalerweise heute nicht alleine hergekommen, sondern es hätte mich noch der neue Präsident für Studium und Lehre begleitet. Er ist neu im Amt. Frau Schulz weiß das ja bekanntermaßen. Und zum Stichwort Nutzen der Hochschule für die Stadt, regionale Verantwortung und Ähnliches, wollte er nämlich etwas vorstellen, was ich zumindest erstmal nur mal anstelle, und es wird einen Link im Protokoll geben, habe ich heute schon dem Bürgermeister zukommen lassen. Und zwar öffnen wir uns mehr und mehr, ja auch in Studium und Lehre, der ja, Region, der unmittelbaren Region. Das Konzept nennt sich Service Learning. Da geht es dann darum, gesellschaftliche Verantwortung, akademische Bildung und Praxisbezug zu kombinieren. Und es wird im April, ich glaube am 17. April, aber das kann man auch auf dem Link dann sehen, eine erste Veranstaltung dazu geben, wo anhand eines Beispiels, wo ein Kollege der Stadt Grünau, mit dem Ort, was ist Grünau? Entschuldigung, Ort, ne? Gemeinde, Entschuldigung, jetzt habe ich mich jetzt geoutet als unkundig. Also mit Grünau, ja, ein Konzept entwickelt haben, gemeinsam mit Studierenden im Rahmen einer Lehrveranstaltung, was, sage ich mal, so Optimierung des Verkehrskonzeptes in der Region betrifft. Und wir suchen immer Partnerinnen und Partner, und ich glaube, solche Themen sind oder ähnliche sind sicherlich auch in der Region interessant. Und wenn Sie dem Link, auch vielleicht die geneigten Bürgerinnen und Bürger, wenn Sie dem Link im Protokoll dann auch folgen, sind herzlich eingeladen zu dieser Veranstaltung am 17. April, beziehungsweise schauen Sie einfach auf die Website, und wir sind ja so in Kontakt, und da können wir dann auch schon mal vielleicht so an kleineren Projekten ja, diese Kooperation, die sich dann auch widerspiegelt, leben. Vielen herzlichen Dank. Ja, und dann verabschiede ich mich auch und möchte Sie nicht weiter behelligen. Ja?
Okay, vielen danke. Herzlichen Dank, Frau Dr. Tippe. Dann sind wir Fassweidler, Sie dürfen was sagen, bitte.
Ja, ich
würde das Frau Dr. Tippe mitteilen, wa?
Ja, natürlich. Frau Dr. Tippe übrigens, das ist was geworden. Nein, Spaß beiseite. Nein, ich würde mich natürlich auch gerne nochmal an der Stelle bei allen Mitgliedern hier im Ausschuss bedanken, dass wir das erste Mal, wo wir das vor 3 Jahren eingereicht haben, dann doch zu so einem guten Erfolg gebracht haben. Also von daher an alle vielen lieben Dank.
Dann sind wir am Ende des öffentlichen Teils der heutigen Stadtverordnetenversammlung. Ich danke allen Bürgerinnen und Bürgern, Besuchern und Gästen. Ich bitte darum, die Nichtöffentlichkeit herzustellen. Vielen Dank. Schönen Feierabend und guten Heimweg.